Sie hören jetzt die Sendung Business Next, smartes Unternehmen im Weserbergland. Arbeiten mit den Möglichkeiten der Digitalisierung und von New Work mit Andreas Kohne und Jan Hampe.
Bei uns hat natürlich die Pandemie auch voll reingehauen. Wenn wir nicht grundsätzlich schon ein vernünftiges digitales Fundament gehabt hätten, hätten wir ziemlich blank dagestanden. Was seitdem das im Bildungssektor ausgelöst hat, das ist schon enorm. Da sind die Veränderungen, da ist die Transformation einfach riesig. Bildung, und das gilt im Grunde auch für Ausbildungsprozesse, haben ja immer einen sozialen Charakter. Und sie sind so, dass es da ganz viel um Persönlichkeitsbildung, Persönlichkeitswerdung geht. Und das kann nie einseitig digital nur funktionieren. Das geht nur im Austausch miteinander, mit einer physischen Lehrkraft vor Ort als Vorbild. Und die dann eben die Schülerinnen und Schüler so anleitet, dass sie lernwirksam mit digitalen Medien auch umgehen können. Ich glaube, das Tollste an dem Beruf ist eigentlich, dass man ganze Lebenswege prägen kann. Jungen Menschen besser zu machen, Tipps und Hinweise zu geben, das ist eine wundervolle Aufgabe und dafür brenne ich nach wie vor.
Und heute geht es um das vielleicht grundlegendste Thema überhaupt, um die Bildung, um die digitale Transformation der Schule. Denn die digitale Transformation hat ja nun weitreichende Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Und davon sind natürlich der Bildungssektor und auch Schulen betroffen. Und darüber wollen wir heute einiges erfahren. Denn für modernen Unterricht sind eine zeitgemäße digitale Infrastruktur und Ausstattung sowie ein leistungsfähiger Breitbandanschluss ebenso notwendig wie, naja klar, vielleicht das Wichtigste, Lehrerinnen und Lehrer, die im Umgang mit digitalen Medien qualifiziert sind. Ja, und wie auch wir reiferen Nichtschüler und Nichtlehrer die digitalen Möglichkeiten für unsere eigene Fortbildung nutzen können, wollen wir einiges erfahren heute. Dazu freuen wir uns auf den Seminarrektor des Studienseminars Hameln, Dr. Hinak Meyer. Und mit dabei ist natürlich auch mein Co-Moderator und vor allem Experte für digitale Transformation. Er ist Unternehmensberater für Geschäftsfeldentwicklung, hat sein eigenes Unternehmensberatungsunternehmen und er ist Autor von inzwischen 14 Fachbüchern, Dr. Andreas Kohne. Ich bin Jan Hampe, seien Sie herzlich willkommen.
Hallo Jan, ja vielen lieben Dank.
Heute hast du uns einen sehr interessanten Gast mitgebracht, nämlich Dr. Hinak Meyer. Wie habt ihr euch kennengelernt?
Das war eine interessante Geschichte. Der Hinak und meine Schwiegermutter, mein Schwiegervater, meine Frau sind alles Lehrer. Und so sind wir irgendwann mal über das Thema Schule in einen lockeren, fast privaten Austausch gekommen und haben uns dann einfach auch mal am Studienseminar getroffen, haben uns über Digitalisierung und Schule und Bildung im weitesten Sinne unterhalten. Und dann bin ich im letzten Jahr zu einem Event der Studienseminare Grundhauptreal und Gymnasium hier am Hefehof in Hameln eingeladen worden, einen Beitrag zu einem Fortbildungstag zum Thema digitale Transformation zu halten. Und dann habe ich hier im Lalü im Hefehof dann einen Vortrag gehalten und das hat dann auch persönlich gut gepasst und dann haben wir uns auch noch mit den Kollegen gut unterhalten, im Nachgang noch eine gute Diskussion gehabt und sind dann einfach danach immer so ein bisschen locker im Austausch geblieben und haben immer mal wieder so, ich sag mal, einmal im Quartal gefühlt, haben wir mal ein bisschen telefoniert oder eine Mail hin und her geschrieben und inzwischen sind wir überraschenderweise auch bei dem Thema KI gelandet, aber wir wollen ja nicht alles sofort verraten.
Nein, aber du hast auch dran gedacht, das ist ein guter Gast für unsere Sendung. Das heißt, was versprichst du dir davon? Was können wir heute erfahren? Es geht ja bei unserer Sendung auch immer darum, dass wir am Ende doch eine ganze Menge Hinweise, Inspirationen mitnehmen, ganz konkrete Tipps.
Ja, also das Thema digitale Transformation insgesamt treibt uns ja hier in der Sendung schon lange. Wir haben ja bisher immer nur über die Verwaltung gesprochen, das war ja schon ein bisschen ein Spezialthema, aber wir haben auch über Unternehmen gesprochen. Aber die Bildung und da, wo das zukünftige Personal grundsätzlich ausgebildet wird, wo die Menschen alle durchlaufen müssen, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, über die Schulen. Das ist natürlich für mich ein ganz wichtiges Thema, dass wir uns auch darüber Gedanken machen. Alle sprechen seit vielen Jahren über Medienkompetenz, über Digitalkompetenz, aber was bedeutet das eigentlich? Und da mal darüber zu sprechen, was bedeutet das eigentlich für die Schüler heute und morgen? Was bedeutet das aber auch für die Lehrenden, für die Lehrer an den Schulen und da kann der Hinak natürlich ganz viel zu erzählen, was bedeutet das eigentlich auch in der Ausbildung zukünftiger Lehrkräfte, was ist da zu beachten, was kommen da für Strömungen rein und wie wird es heutzutage schon so eingerichtet, dass das Wissen, das zukünftig an den Schulen benötigt wird, auch jetzt schon in den Ausbildungskanon an den Seminaren mit eingebunden wird. Und ich denke, da haben wir mit dem HINAG genau den richtigen heute im Studio.
Also wirklich ein spannendes Thema. Das ist natürlich die absolute Grundlage da, wo die Samen des Wissens auch gesät werden und wie sich dort die Situation verändert hat. Deswegen ganz herzlich willkommen, HINAG Meyer. Hi.
Hi, grüßt euch. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du da bist, Dr. HINAG Meyer, gerade extra hier aus Hannover zu uns gekommen ins Studio. Aber eigentlich, wo ist genau deine Wirkstätte?
Ja, hier in Hameln am Hefehof, wo ich das, wie Andreas schon gesagt hat, das Studienseminar für Grundhaupt- und Realschulen leite. Und insofern bin ich hier in Hameln beruflich aktiv, wohne aber privat in Hannover mit meiner Familie.
Ihr seid das Studienseminar Hameln, das heißt, wen genau bildet ihr dann weiter? Von welchen Schulen?
Ja, man muss es präzise sagen, dass wir haben zwei Studienseminare in Hameln. Wir haben das Studienseminar für das gymnasiale Lehramt. Das sind auch wunderbare, tolle Kollegen, die sind auch am Hefehof. Und wir haben eben das Studienseminar für Grundhaupt- und Realschulen. Das ist nur eine klassische Trennung, die es seit vielen Jahrzehnten so gibt. Und dementsprechend sind wir zwei Studienseminare sogar hier am Standort. Und wir kümmern uns eben um die Ausbildung von Grundschullehrerinnen und Grundschullehrern sowie das, was früher mal Haupt- und Realschullehrer waren. Wir haben ja gar nicht mehr die klassischen Haupt- und Realschulen. Das sind ja mittlerweile alles Gesamtschulen oder Oberschulen, wie auch immer man sie nennt. Aber eben der Sekundarstufenlehrer, das ist das, worum wir uns kümmern. Du hattest ja gefragt, wer wir eigentlich sind. Also wir sind im Grunde ein Team von 25 wirklich tollen, engagierten Kolleginnen und Kollegen. Und wir bieten im Grunde eine fachdidaktische Ausbildung in allen relevanten Fächern, also von Religion bis Mathematik, sage ich mal, ist alles dabei an, plus Pädagogik. Das sind eben, ist ein Team von 25 Kolleginnen und Kollegen, wobei die Struktur so ist, dass nur die Leitung fest jeden Tag sich der Aufgabe der Ausbildung widmet und die Fachausbilder sind auch noch parallel Lehrerinnen und Lehrer in ihren Schulen.
Und stell uns nochmal dieses Studienseminar genauer vor. Also was passiert da genau?
Naja, im Grunde kümmern wir uns um die zweite Phase der Lehrkräfteausbildung in Niedersachsen. Wir leisten uns in Deutschland, in Niedersachsen eine sehr, sehr lange und breite Ausbildung von angehenden Lehrkräften, die damit beginnt, dass jemand erstmal ein Studium absolviert, sprich sich zwei Fächer raussucht, in denen er oder sie dann eben fachwissenschaftlich, aber eben auch fachdidaktisch ausgebildet wird, plus eben Pädagogik, Psychologie, was so dazugehört. Dann steht im Grunde nach 6 Semestern Studium ein Bachelor, Bachelor of Arts oder Bachelor of Science in der Regel. Und dann schließt sich noch ein 4-semestriger Master an, der sogenannte Master of Education. Und wenn man sich das dann so überlegt, dann sind das ja doch gut 5 Jahre, die jemand in so ein Studium investieren muss. Und man ist dann nicht fertig, kein fertig ausgebildeter Lehrer, sondern es schließt sich noch die zweite Phase der Lehrkräfteausbildung an, der sogenannte Vorbereitungsdienst. Für die Gymnasialen heißt das Referendariat. Und da sind dann die Kolleginnen und Kollegen in Spee dann nochmal 18 Monate bei uns im Studienseminar und werden im Grunde berufsbegleitend qualifiziert und professionalisiert, sodass sie dann professionelles Lehrerhandeln zeigen können und dann am Ende die Lehrbefähigung erhalten.
Kannst du mal ein paar Schulen sagen, von denen Lehrkräfte bei euch sind?
Ach, von allen möglichen Schulen hier in der Region. Also von den Grundschulen könnte ich jetzt die Papenschule aufzählen. Wir haben aus Bad Münder die KGS, stellt verschiedene Kolleginnen und Kollegen. Die Theodor-Heuss-Schule, also das geht hier quasi durch die ganze Region durch.
Das heißt, was genau lernen die jetzt bei euch? Also da geht es jetzt nicht so sehr ums Fachliche, das vielleicht auch, aber noch mehr.
Es geht primär um die Fachdidaktik, sprich wie vermittle ich eigentlich fachliche Inhalte an Schülerinnen und Schüler und es geht um die Pädagogik. Ich glaube, man muss einfach darauf hinweisen, dass das so im europäischen Vergleich eigentlich ziemlich einmalig ist. In den meisten anderen europäischen Ländern erwirbt man die Lehrbefähigung eben im Grunde mit so einem Master of Education und kann dann direkt in den Schulen tätig werden. Und wir haben eben noch diese Phase der Professionalisierung eingezogen, um die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer nochmal fachlich, fachdidaktisch und pädagogisch besser aufzustellen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr sinnvoll.
Also das zusätzlich und du bist da der Leiter, der Seminarrektor des Studienseminars. Was ist das zurzeit für eine Situation, in der ihr seid? Merkst du da Umwälzungen? Wir reden ja von digitaler Transformation. In welchem Zeitraum hast du da jetzt besonders große Veränderungen gespürt?
Na gut, ich habe meinen Dienst als Leiter des Seminars am 1.5.2020 angetreten. Bei uns hat natürlich die Pandemie auch voll reingehauen. Und wenn wir nicht grundsätzlich schon ein vernünftiges digitales Fundament gehabt hätten zu dem Zeitpunkt, hätten wir ziemlich blank dagestanden. Und ja, was seitdem das im Bildungssektor ausgelöst hat, das ist schon enorm. Und da sind die Veränderungen, da ist die Transformation einfach riesig.
Andreas, wie erlebst du das? Du hast nun familiär, du hast es eben gerade schon beschrieben, hast du viel mit Lehrerinnen und Lehrern zu tun. Deine Frau ist auch eine Lehrerin und du bist ja selbst auch mal Schüler gewesen und auch sehr erfolgreich, Dr. Andreas Kohne. Wie würdest du die heutige Situation beschreiben?
Naja, ich glaube, bei mir damals war es, wenn wir modernen Unterricht hatten, in Anführungszeichen, dann wurde der Medienwagen in die Klasse gerollt. Das war damals ein Röhrenfernseher mit einem Videorekorder, der leidlich gut funktioniert hat. Und dann haben wir uns einen Film angeguckt. Ich glaube, die Zeiten, die sind schon lange vorbei. Nichtsdestotrotz, es wird halt oft auch noch sehr despektierlich auf Schule geguckt, im Sinne, ja, da herrscht ja immer noch die Kreidezeit. Also man wird viel analog gearbeitet. Und ich glaube, das muss man sehr differenziert betrachten, was das auch für eine Aufgabe ist und das ist auch im Endeffekt ein hochkomplexes System mit dem föderalen System, das wir hier in Deutschland haben, auch dieses ganze Wissen in die Breite zu bringen und dann über die Ausbildung bis in die Schulen und wenn man dann daneben mal auch die Geschwindigkeit der digitalen Transformation hält, ich nehme jetzt mal nur das Thema künstliche Intelligenz, was da in den letzten anderthalb, zwei Jahren passiert ist, wenn wir uns mal den Vergleich gönnen und jetzt neben das Bildungssystem unser juristisches System packen, bis das überhaupt erstmal angelaufen ist, um dann eine passende Gesetzgebung zu geben, bis das mal aktiv ist. Das dauert, das sind Prozesse, die dauern sehr, sehr lange und genauso ist es natürlich auch mit der Bildung. Wenn wir müssen schauen, diese Themen sind unglaublich wichtig und die sollten auch so schnell wie möglich in didaktischen Pläne kommen, weil das einfach auf der anderen Seite die Lebensrealität der Schüler ist. Das heißt, die werden jeden Tag mit digitalen Tools konfrontiert. Natürlich haben die, wenn die auf den fortführenden Schulen spätestens sind, haben die alle ein Smartphone, die leben den ganzen Tag im Internet, die sind highly connected, die sind in ihren sozialen Netzwerken drin, die leben in ihren Bubbles, die tauschen sich digital aus, die spielen mit KI-Tools rauf und runter und machen wahrscheinlich auch ihre Hausaufgaben mit ChatGPT und Co. Also das ist die Realität und das ist jetzt genau, ich sag mal, der Spagat, der an der Schule stattfinden muss, dass das von allen Seiten erkannt wird, um dann auch zu sagen, okay, auch unsere Lehrer haben das verstanden, können diese Tools in der Lehrrealität auch einsetzen und vermitteln. Und es geht ja nicht darum, zu erklären, wie ich ChatGPT nutze, sondern es geht ja eher um die Medienkompetenz drumherum, die ich heutzutage brauche. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Da muss Bildung einen ganz großen Schritt machen, um einfach zu vermitteln, liebe Schüler, ihr nutzt es sowieso, aber wir gehen jetzt mal da rein. Was ist es eigentlich wirklich? Wie habt ihr das einzusortieren? Wie könnt ihr da wirklich qualifizierbare Informationen rausholen und wie geht ihr mit Fake News? Also wir können jetzt über ganz viele Themen sprechen, aber das ist, glaube ich, so das Kernthema. Es geht nicht darum, fachdidaktisch Tools zu erklären. Das ist nicht Sinn und Zweck der Aufgabe einer Schule, sondern das Ganze in das ganze soziale Umfeld und auch in die Lernkonzepte insgesamt einzubauen und ich sag mal immer Medienkompetenz 2.0 jetzt im Rahmen der künstlichen Intelligenz zu vermitteln. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema.
Ich glaube, 96% aller Jugendlichen haben mittlerweile ein Smartphone und die tägliche Online-Zeit liegt bei aktuell fast, Achtung, 4 Stunden. Das ist schon krass. Und deshalb kann ich das auch nur unterstreichen, was du gesagt hast. Es geht nicht darum, dass man das in irgendeiner Form irgendwie zurückdrehen kann oder dass man irgendwie gucken will, wie man das irgendwie abändert, sondern man muss die Schülerinnen und Schüler und damit unsere Zukunft von morgen im Grunde befähigen, damit vernünftig umzugehen und den Nutzen rauszuziehen.
4 Stunden Online-Zeit, wenn das mal die Lernzeit wäre jeden Tag, das wäre doch irgendwie super, oder?
Das wäre traumhaft, ja.
Hinner, kannst du es vielleicht mal aus deiner Sicht nochmal beschreiben, was sind gerade die Herausforderungen, weil die Chancen sind ja eigentlich riesig, dieser Technik. Und ich habe es eigentlich die letzten Jahre und wenn nicht Jahrzehnte eigentlich immer so erlebt, dass die Schülerinnen und Schüler den Lehrern oft weit voraus waren, zumindest was der Einsatz der Technik war. Inzwischen haben die Lehrerinnen und Lehrer vielleicht nachgezogen. Wie ist die Situation ganz konkret jetzt im Klassenraum?
Ich glaube, dass wir hier in Hameln-Pyrmont mittlerweile, was die digitale Infrastruktur anbelangt, ziemlich gut aufgestellt sind. Da hat sich eine ganze Menge getan, speziell in den letzten 4, 5 Jahren. Also die Klassenräume sind nicht mehr die Klassenräume wie vor 10, 15 oder 20 Jahren. Also man kann schon davon ausgehen, dass wir nicht mehr mit der guten alten Kreidetafel arbeiten, sondern da mit den neuesten Modellen an digitaler Infrastruktur ausgestattet sind. Und nun geht es eben darum, das auch vernünftig zu nutzen, sodass es gewinnbringend eingesetzt wird. Und gewinnbringend heißt bei uns einfach lernwirksam.
Ja, das ist wunderschön. Lernwirksam. Aber vorab würde ich gerne nochmal von dir hören, die Herausforderung, vor denen ihr jetzt steht. Ihr müsst ja einmal die neuen Techniken begreifen, so stelle ich mir das zumindest vor, und dann auch wissen, wie man sie lernwirksam tatsächlich denn einsetzt.
Ja, das stimmt, obwohl ich würde ganz gern etwas Grundsätzliches sagen. Ich glaube, man sollte nicht das Analoge und das Digitale gegeneinander stellen, sondern die große Herausforderung liegt darin, das miteinander in Einklang zu bringen, denn das eine ist ohne das andere nicht denkbar.
Also das Beste sozusagen aus beiden Welten. Und wie würdest du das beschreiben? Also die modernen Lehrerinnen und Lehrer, die werden natürlich alle offen sein für diese Themen. Nun gibt es ja auch immer wieder die Beschreibung, dass es heißt, die Menschen können sich heute nicht mehr konzentrieren. Die Aufmerksamkeitsspanne, die ist extrem gering geworden. Wie erlebst du es zurzeit? Ist es tatsächlich so, dass es einen Aufschrei rechtfertigt? Es gab mal vor ein paar Jahren von Manfred Spitzer dieses Buch Digitale Demenz, die so ein bisschen in diese Richtung ging mit der Argumentation.
Ja, das kenne ich natürlich, das Buch, und das ist auch tatsächlich breit rezipiert worden. Viel interessanter sind eigentlich die neuesten Ergebnisse aus Schweden, die dazu vorliegen. Das ist ja von einer sehr renommierten schwedischen Universität untersucht worden. Schweden war und ist Vorreiter in Sachen Digitalisierung der Schulen. Und dort ist man einen Weg gegangen, dass man da sehr weit nach vorne geprescht ist und der digitalen Lehre Vorrang eingeräumt hat, und jetzt hat man im Grunde erkannt, ist vielleicht gar nicht so gut, weil beispielsweise, was du gerade gesagt hast, die Konzentrationsfähigkeit von einzelnen Schülerinnen und Schülern ist beeinträchtigt. Man hat festgestellt, dass Handschrift sich nicht mehr so wahnsinnig gut entwickelt, dass die Lesekompetenz zurückgegangen ist. Und das meine ich damit, dass es total wichtig ist, beides zusammenzudenken und nicht einseitig jetzt auf digitale Formate zu setzen, sondern Analoges und Digitales einfach gut übereinander zu legen und zusammenzubringen.
Kannst du es vielleicht nochmal sagen, du hast es ja eben gerade schon mal angerissen, was lernen wir aus dieser Studie?
Ja, wir lernen im Grunde daraus, dass Bildung, und das gilt im Grunde auch für Ausbildungsprozesse, haben ja immer einen sozialen Charakter, und sie sind so, dass es da ganz viel um Persönlichkeitsbildung, Persönlichkeitswerdung geht, und das kann nie einseitig digital nur funktionieren. Ne? Das geht nur im Austausch miteinander, mit einer physischen Lehrkraft vor Ort als Vorbild, und die dann eben die Schülerinnen und Schüler so anleitet, dass sie lernwirksam mit digitalen Medien auch umgehen können. Und das heißt, dass man das in den Unterricht so integriert, dass es nutzbar ist. Und das heißt nichts anderes, als dass ich digitale Tools einfach dann einsetze, wenn sie sinnvoll sind und nicht einfach
als Selbstzweck. Und seid ihr heute so weit, dass ihr das auch unterscheiden könnt, dass ihr sagen könnt, okay, in diesem Bereich macht tatsächlich die soziale, die persönliche Komponente mehr Sinn. Hier könnt ihr euch das Tablet nehmen. Wie wirkt sich das aus auf die Lehrpläne und auf eure Strategien?
Also die Lehrpläne werden gerade insofern angepasst, dass man alle digitalen Tools mit einzieht und mit bedenkt, aber eben auf unterschiedlichen Ebenen. Ne? Also wenn es darum geht, etwas zu präsentieren, etwas zu recherchieren, dann machen digitale Tools total Sinn. Und gleichzeitig macht es auch total Sinn, Schülerinnen und Schülern in die Richtung zu sensibilisieren, dass sie auch einen reflektierten Umgang mit digitalen Medien, mit digitalen Tools lernen. Also Gefahren kennen. Wenn wir bei KI sind, falsche Informationen, False Facts und sowas, das muss natürlich auch erstmal ins Bewusstsein eines Schülers reinkommen, genauso wie es ins Bewusstsein eines Schülers reinkommen muss, dass es vielleicht für die persönliche Entwicklung, aber vielleicht auch für die persönliche Resilienz nicht gerade förderlich ist, wenn ich jetzt 10 Stunden am Tag mich nur vor das Tablet setze.
Also es geht eben nicht ums Verteufeln von Technologien, sondern ganz im Gegenteil, es geht eigentlich um die anspruchsvolle Aufgabe, Menschen kompetent zu machen, um die Werkzeuge zu nutzen, die da sind. Wie optimistisch bist du da, wenn du das jetzt im realen Alltag siehst? Also Smartphones oder auch Tablets verführen einen ja geradezu, sind ja auch darauf ausgerichtet, dass sie einen eigentlich da dranhalten wollen an den Geräten. Und da brauchst du ja schon Widerstandskraft, dass man sich dagegen wappnet. Wie optimistisch bist du dabei, dass man das gerade den jüngeren Menschen, die ja noch im Aufbau sind ihrer Widerstandskraft, dass sie da stark genug werden und auch kompetent werden, um das tatsächlich einzusetzen?
Da bin ich relativ optimistisch. Man muss eben so rangehen, dass man auch den Entwicklungsgrad eines Schülers oder einer Schülerin gut berücksichtigt. Und dann ist eben klar, dass ein Grundschüler mehr Zeit mit analogen Lehrmaterial verbringen muss als jetzt ein Gymnasiast oder ein Schüler der 10. Klasse. Und wenn man das sukzessive aufbaut und gut strukturiert an die ganze Sache rangeht, dann glaube ich schon, dass man das hinbekommt. Aber da liegt eben gerade die große Herausforderung, dass wir Digitalisierung so in Schule denken müssen, dass es eine Entwicklungsaufgabe ist. dass man das mit einer Strategie hinterlegt. Und da sind wir halt dran. Ne? Das ist nicht so ganz einfach. Also ich würde sagen, das ist, also für den Bereich, für den ich sprechen kann, bin ich da ganz optimistisch, weil viele unserer Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter sind einfach reflektierte Menschen. Die sind auch offen für neue Technologien und wissen aber auch, ja, was ich eben gerade gesagt habe, dass man eben Digitales und Analoges zusammendenken muss.
Kannst du das mal beschreiben, wie das in deinem Arbeitsalltag und in dem der Lehrerinnen und Lehrer, die bei dir mit auf dem Studienseminar sind, wie das da umgesetzt wird? Also wie werden da neue Techniken eingeführt? Wird das gemeinsam diskutiert? Wer entscheidet das?
Grundsätzlich entscheiden wir das als Kollegium, als Team gemeinsam. Gleichwohl natürlich wir als Leitung da entsprechende Vorschläge, Vorgaben auch machen. Und wenn ihr es jetzt ganz konkret hören wollt, also wir arbeiten seit 2019 und das hat uns ein bisschen auch über die Anfangszeit der Pandemie gerettet mit einem sogenannten Lernmanagementsystem. Das ist ein Tool, das ganz großartige Dinge kann. Also es ist ein Tool, mit dem wir nicht nur kommunizieren können untereinander, sondern das uns eben halt auch die Möglichkeit gibt, sämtliche für Ausbildung relevante Inhalte, ich sag mal so von der PowerPoint-Präsentation über relevante Aufsätze bis hin zu Arbeitsergebnissen, die aus einzelnen Seminarsitzungen entstehen, dass wir die hinterlegen können. Und das Coole ist, dass jeder zeit- und ortsunabhängig jederzeit darauf zugreifen kann. Das ermöglicht uns dieses Tool. Wir können damit Evaluationen durchführen, wir können Registrierungen durchführen für einzelne Lehrveranstaltungen etc. pp. Und das ist im Grunde so ein bisschen das Herzstück, mit dem wir arbeiten. Und das hat uns total geholfen, aus dieser analogen Zeit rauszukommen, ja, in das digitale Zeitalter. Das hilft ganz enorm, genauso wie wir natürlich mit Videokonferenzlösungen arbeiten, wenn es um konkrete Beratungssituationen oder Besprechungen geht. Und das sind im Grunde so die beiden wesentlichen Tools, mit denen wir viel arbeiten, neben der Tatsache, dass im Grunde ja jede Lehrveranstaltung mittlerweile mit PowerPoint-Präsentation, mit dem üblichen Kram läuft. Also wir sind völlig aus diesem analogen Zeitalter im Grunde raus.
Aber das ist interessant. Erstmal schönen Dank für das konkrete Beispiel, Andreas. Also das ist ja auch noch gar nicht so lange im Einsatz. Ne? Wenn du sagst, 2019 habt ihr damit angefangen, eigentlich so ein Vernetzungstool da einzuführen. Gut, dass es passiert ist, Andreas.
Absolut. Und genau solche Systeme sind natürlich auch in der Wirtschaft genau jetzt schon länger im Einsatz, um intern auch Fortbildungsmaßnahmen anzubieten. Wenn wir jetzt an digitale Bildungsformate, E-Learning und was in den letzten Jahren auch immer mehr gekommen ist, und das ist ja auch der Ansatz dann in der Schule, das sogenannte Blended Learning, wo ich wirklich klassisch analoge Klassenraumsituationen angereichert mit digitalen Medien, die ich aber dann teilweise auch asynchron vorgeschaltet. Im Flipped Classroom heißt das dann, dass ich die Lehrer-Schüler-Situation umdrehe und nicht der Lehrer den Unterricht sozusagen vorkaut und die Schüler dann Aufgaben machen, in denen das dann nochmal erarbeitet wird, sondern die Schüler bereiten Unterrichtsmaterial selbst vor und im Unterricht wird dann gemeinsam gearbeitet mit dem erarbeiteten Vorwissen. Also dann gibt es schon auch interessante didaktische Überlegungen, die man mit diesen digitalen Tools dann wunderbar auch in neuen didaktischen Modellen an der Schule, aber natürlich auch im Unternehmen umsetzen kann. Das klappt inzwischen wunderbar. Die Systeme sind erprobt. Da gibt es vom Open Source Tools, die man kostenlos installieren kann, bis zu hochprofessionellen Tools, für man viel Geld ausgeben kann, kann man da wirklich alles bekommen. Ich mache ein kleines bisschen Salz in die Suppe, weil diese Systeme kommen überraschenderweise ja leer. Also die haben wunderbare Funktionalitäten, aber nur die Funktionalität bringt mir gar nichts, sondern ich muss natürlich dafür sorgen, dass der entsprechende, man sagt ja Neudeutsch Content, also der Lerninhalt, die Materialien, die Folien, die Videos, das muss natürlich erstellt werden. Das kaufe ich nicht auf irgendeiner CD oder DVD mit oder kann das mal eben schnell so runterladen. Und das ist natürlich ein Prozess, das kostet Zeit, das kostet im Zweifel auch Geld. Und heutzutage gehe ich mal davon aus, dass die meisten Lehrer auch ganz selbstverständlich wissen, wie ich mit Word, Excel, PowerPoint arbeite und da auch Material erstelle. Wie ich mich aber hinsetze und ein komplexes E-Learning zum Beispiel selber produziere mit Videoaufnahmen, mit interaktiven Aufgaben und so weiter, das ist jetzt der nächste große Schritt, den die Lehrer nachziehen müssen, weil wenn ich mir jetzt auch für die Schule sage, ja, digitale Transformation, jetzt denkt jeder, ja komm, dann kaufen die 200 iPads und dann geht's ja los. Das stimmt ja nicht, sondern ich brauche ja den didaktischen Content auf den Endgeräten, weil sonst habe ich einfach nur ein Endgerät und dann kann ich den Schülern sagen, ja, macht einen Browser auf und googelt irgendwie. Das hilft ja nicht, ja. Sondern es geht darum, die Mittel zum einen die Software, aber auch die Hardware mit neuen didaktischen Modellen und dem passenden Content da drauf zusammenzubringen. Und das ist die große Kunst und das ist auch, glaube ich, die große Aufgabe, vor der gerade alle an den Schulen stehen. Es liegt nicht daran, dass ich ein iPad kaufe oder wer auch immer das nachher bezahlt oder ob ich mir das fördern lasse oder nicht, sondern es geht darum, dass didaktisch korrekt in den Unterricht so einzubauen, dass da auch wirklich ein lernenswerter Gesamtkontext entsteht. Und das entsteht natürlich nur, wenn die Lehrer das richtig anleiten können, das in ihre Konzepte einbinden können und darauf der entsprechende didaktische Content auch da ist. Und ich glaube, das ist gerade der große Schritt, den wir an den Schulen gerade erleben.
Also die Chancen sind deutlich geworden in dem, was ihr beide beschrieben habt, eben Hinak. Aber ich könnte mir vorstellen, das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, das umzusetzen. Wo sind so die größten Herausforderungen dabei für die Lehrerinnen und Lehrer, die ja wirklich viel um die Ohren haben? Die müssen ja auch diese ganzen sozialen Interferenzen dort mit den Schülerinnen und Schülern klar machen. Und das ist ja schon eine ganze Menge an Herausforderungen eigentlich. Aber wo sind so die Herausforderungen jetzt, um diese digitalen Tools dort einzusetzen?
Naja, Andreas hat es ja eben schon richtig benannt. Erstmal geht es darum, das mit dem entsprechenden Content zu füllen. Das heißt, man muss sich im Grunde inhaltlich so aufstellen, dass man, wenn ich jetzt bei diesem Beispiel Lernmanagementsystem bleibe, dass man das mit den entsprechenden Materialien hinterlegt. Und da braucht es eben eine Menge Fachwissen, das ist klar. Und es braucht die Bereitschaft, dass man gemeinsam diese Dinge entwickelt und dann entsprechend hinterlegt. Und das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, dass man Kollegien dann auch entsprechend schulen muss und ihnen zeigen muss, wie setze ich das jetzt ein, wie setze ich das konkret um, ne, wie öffne ich, sage ich mal, so eine PowerPoint-Präsentation oder wie bringe ich ein Video einfach in so eine Präsentation rein, wie kann ich diese Blended Learning-Formate konzipieren und umsetzen. Und da liegt noch ein weiter Weg vor uns, weil das können sich ja, glaube ich, alle vorstellen, da sind die Voraussetzungen doch eben sehr heterogen.
Was bedeutet das für dich ganz konkret? Also wie bildest du dich in der Sache weiter? Wie hältst du dich da immer auf dem aktuellen Stand und bringst es mit ein?
Indem ich Schulungen besuche, die angeboten werden von behördlicher Seite, aber eben mich auch selber auf dem Weg mache im Austausch, viel, viel im Austausch auch mit Kolleginnen und Kollegen bin, die da versiert sind, die da neue Wege versuchen zu gehen. Und ganz konkret, Andreas steht ja neben mir, indem wir uns Expertise einfach auch einkaufen aus dem Bereich der Wirtschaft, denn die sind uns bekanntermaßen ja immer mindestens zwei Schritte voraus.
Das fließt mit ein in eure Überlegungen, in die neuen Pläne, die ihr da aufstellt. Nochmal was zu dir persönlich. Also du bist ja ursprünglich Lehrer. Kannst du mal ein bisschen was zu deinem Werdegang sagen? Welche Fächer hast du?
Ja, ich habe ursprünglich mal Englisch und Geschichte studiert. Bin auch von Haus aus eigentlich leidenschaftlicher Historiker. Also bin nach dem Bachelor und Master noch ein bisschen an der Universität geblieben. Habe eine Promotion im Fach Geschichte durchgezogen sozusagen.
Welches Thema?
Habe mich mit europäischer Integration befasst, indem ich einen Dreiecksvergleich gemacht habe zwischen deutscher, französischer und britischer Europapolitik. Und war im Grunde dadurch immer so ein bisschen in dieser Wissenschaftsschiene noch drin, habe auch an der Uni gelehrt und habe dann quasi nach Abschluss der Promotion dann eben mein Referendariat zu Ende gemacht und bin dann in den Lehrberuf reingegangen. Aber habe immer den Kontakt zur Universität gehalten, habe mich da weiterhin engagiert, auch in der Lehre, habe weiterhin publiziert. Darüber bin ich so ein bisschen in diese Schiene Lehrkräfteausbildung reingekommen, weil ich gemerkt habe, Mensch, das ist interessant, junge angehende Kolleginnen und Kollegen zu begleiten, ihnen den einen oder anderen Tipp nochmal mit auf den Weg zu geben, Unterricht zu besprechen, über Unterricht nachzudenken, zu reflektieren. Und dann ergab sich so die Möglichkeit, dass hier in Hameln jemand gesucht wurde, der das Fach Geschichte am Studienseminar ausbilden kann. Darauf habe ich mich beworben. Und das war im Grunde so der Einstieg in eine etwas verantwortungsvollere Karriere dann noch hier am Standort.
Und gab es da so gewisse Grundmaximen, die dir wichtig waren, die du vermittelt hast an die, bleiben wir nochmal bei dieser Zeit, als du da Geschichtslehrerin und Geschichtslehrer ausgebildet hast, die du denen vermittelt hast? Gab es dir da wichtige Maximen, wichtige Erkenntnisse vielleicht, die du mitgegeben hast denen?
Ja, Geschichte gibt es wichtige didaktische Maxime, die man verfolgen kann. Und ich habe immer zwei besonders geliebt. Das eine ist der problemorientierte Ansatz. Ja, Geschichte ist ja wie Gegenwart, kommt ja immer wieder. Wir stehen ja immer wieder vor den gleichen Problemen. Krieg oder Frieden, Wohlstand oder Armut, um mal zwei Beispiele zu geben. Und man kann im Grunde Geschichte ganz viel an Fragestellungen, an Problemstellungen festmachen. Und diese dann nachher wieder auflösen, indem man sich Quellen anguckt. Und ich fand immer Multiperspektivität ganz wichtig, also sich unterschiedliche Positionen zu diesen Fragestellungen anzuschauen und dann eine eigene Synthese zu erarbeiten. Das war immer so meine Herangehensweise. Und im Optimalfall vermittelt man Schülerinnen und Schülern natürlich auch immer abschließend, welche Bedeutung hat denn das Ganze eigentlich für das Hier und Jetzt? Also was ist die Gegenwartsbedeutung, was ist der Lebensweltbezug?
Ja, ich glaube, da leben wir gerade auch in einer Zeit, wo man sich tatsächlich immer wieder auch mal Rat aus der Geschichte holt und sich überlegt, wie war denn das eigentlich? Wie hat sich das Lernen eigentlich verändert heute? Oder anders gefragt, bereust du es ein bisschen, dass du nicht später angefangen hast zu lehren, weil jetzt ja diese ganzen digitalen Möglichkeiten da sind? Denn die geben ja zum einen nochmal neue Möglichkeiten zu lernen, aber vielleicht auch eine gewisse Überforderung, weil man jetzt so viele Möglichkeiten hat und so viel zur Verfügung steht. Ich weiß nicht, wie du, als du damals studiert hast, bist ja noch wirklich in die Bibliothek gegangen und hast ja noch die Bücher da geholt.
Ja, ich bin in die Bibliothek gegangen und wer eine Präsentation halten wollte vor einem Seminar, der musste 3 Wochen vorher anfragen, ob man einen Beamer bekommen kann. Also das waren tatsächlich noch andere Voraussetzungen, aber im Kern diese Skills, wie präsentiere ich, wie recherchiere ich, ne, wie arbeite ich mich in was ein, wie stelle ich Aufgaben, die kognitiv aktivierend sind. Dafür spielen digitale Medien eigentlich eine untergeordnete Rolle. Man kann das sowohl analog als auch digital machen, aber die Lehrmethoden, ja, das ist im Grunde gleich geblieben. Man hat mehr Möglichkeiten, man ist breiter aufgestellt, man muss sie halt gut einsetzen, dann passt es. Aber der Lernprozess als solcher hat sich dadurch nicht verändert.
Ich freue mich, dass ich jetzt 2 solche Experten wie euch hier im Studio habe, die also wirklich Experten auch in der Präsentation sind. Denn es gab ja so diese Phase, als es neu war, diese PowerPoint-Präsentation zu machen, haben alle PowerPoint-Präsentationen gemacht und dachten, das ist es, so lernen wir am besten, so kann man das Ganze anschaulich und unterhaltsam machen. Und irgendwann waren alle völlig ermüdet von diesen ewigen PowerPoint-Präsentationen, völlig überladen. Was hat man eigentlich daraus gelernt? Es gab denn so dieser Trend, wo es hieß, komm, wir lassen PowerPoint völlig weg, weil wir konzentrieren uns jetzt wieder auf das Wesentliche, was wirkt. Denn offensichtlich war es doch nicht die Lösung oder nicht die Lösung für alles PowerPoint.
Ja, PowerPoint ist eine Form der Visualisierung.
Das ist einfach nur ein Tool. Und ich sage dann auch, also jetzt nicht nur speziell für dieses Tool, aber auf Neudeutsch würde man jetzt sagen, a fool with a tool is still a fool. Also selbst wenn ich ein tolles Tool vor mir habe, ich es aber nicht richtig einsetze und es didaktisch zum Beispiel für an der richtigen Stelle, um meinen Akzent zu setzen, eine Folie vernünftig einsetze, wenn ich das nicht tue, dann hilft mir das beste Tool nichts. Andersrum kann ich den besten Vortrag der Welt komplett ohne Folien halten oder an der richtigen Stelle von mir aus sogar noch eine klassische OH-Folie auflegen oder mich mit einem Stift an eine Wand stellen, ob das jetzt ein Whiteboard oder ein Flipchart oder irgendwas ist und da etwas live erarbeiten. Und ich glaube, es ist wie immer, die Mischung macht's. Wenn ich nur da stehe und vollkommen überladene Textfolien, also ich hatte damals so Professoren bei mir an der Uni, die waren Profi dafür herauszufinden, wie viele Buchstaben man auf eine PowerPoint-Folie drücken kann. Ja, das kann man machen, aber das hilft halt keinem so richtig, weil dann hätte ich die Vorlesung nicht gebraucht, dann hätte ich mir die auch einfach durchlesen können. Also PowerPoints, das heißt ja PowerPoints, das sind einzelne Punkte, die wirklich Kraft und Macht haben, das, was sie unterstreichen, rüberzubringen. Und das reicht vollkommen, wenn ich 3, maximal 5 Punkte zum Beispiel auf so eine PowerPoint drauf habe und den Rest mit einer schönen Ikonografie oder nur mal mit einem Bild begleitend mache und der Rest kommt halt über mich als den Sprecher, über den Lehrer, über den, der dann eine Story zu erzählt, der das in den Kontext setzt. Ja, und es geht ja nur darum, vielleicht dem Auge mal was anderes zu bieten, als nur immer den Lehrer oder den Vortragenden anzuschauen, sondern begleitend etwas dabei zu haben. Und damit kann man immer mal wieder einen Akzent setzen, aber nur zu sagen, ja, ich puste mein ganzes Wissen in so eine PowerPoint-Folie, das hilft keinem, sondern es geht wie immer darum, zu verstehen, wie kann ich dieses Tool gewinnbringend in dem Kontext richtig einsetzen und dann muss ich es aber auch richtig einsetzen. Das heißt, es geht zum einen darum, mental zu verstehen, was kann ich mit diesem Tool eigentlich erreichen, wo unterstützt es meine Aussagen, wo kann ich es wirklich gezielt einsetzen, um vielleicht mal eine Aussage zu unterstreichen, wo lasse ich es aber auch besser weg und ich muss wissen, wie ich es auch richtig bediene, damit das auch nachher gut aussieht, damit die Übergänge flüssig sind, damit das nicht einfach aussieht, als wenn ich das da reingeschlammt hätte. Also es gehört ja auch ein bisschen der Skill dazu, das Tool auch richtig zu bedienen. Und das sind immer 2 wichtige Kompetenzen, die ich, egal jetzt, wir sprechen über PowerPoint, das kannst du ja auf alles übertragen. Ich muss wissen, wie ich ein neues digitales Tool, wie ich es richtig einsetze, wann ich es einsetze, aber ich muss auch wissen, wie ich es dann richtig bediene. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Mischung. Wenn ich das verstanden habe, dann kann ich das auf so einer Metaebene nachher, dann kann ich das aus PowerPoint rausziehen und ich kann auch heutzutage mit anderen Tools digital Wissen vermitteln. Ja, oder und dann ist es, wie gesagt, wir haben gerade schon drüber gesprochen, dieser Wechsel zwischen rein digital, digital-analog gemischt und analog. Und wir können uns jetzt wahrscheinlich trefflich darüber streiten, wie sich die prozentualen Verhältnisse in den nächsten Jahren verändern werden. Aber ich bin auch ein ganz starker Verfechter davon zu sagen, wir müssen in klassischen Bereichen auch wirklich sagen, es muss nachher ein Mensch lernen und das muss ein Mensch vermitteln. Und das ist einfach ein tief sozialer Prozess. Da ist der Mensch von seiner DNA drauf entwickelt. Also ich brauche ja auch das Feedback. Ich kann mir den ganzen Tag Videos angucken, aber wenn ich nicht mal mich auch an jemanden reiben kann, mal eine Diskussion aufkommen lassen kann, auch mal das Aushalten, dass es andere Meinungen gibt und dass das nicht besser, schlechter, richtig, falsch ist, sondern das ist einfach, es ist eine Meinung und da kann man drüber diskutieren. Alleine das zu vermitteln heutzutage, finde ich, ist eine ganz wichtige Kompetenz. Und dann, ne, wir haben jetzt noch nicht über Filterblasen und sowas gesprochen, aber das sind ja Kompetenzen, die brauche ich heute als Schüler, um überhaupt zu verstehen, in was für einer Welt bewege ich mich da eigentlich, weil sonst ist die ja Gott gegeben. Ich falle ja da einfach rein und benutze das einfach. Aber das nochmal zu hinterfragen und das richtig einzusetzen, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Kompetenz und das soll, muss und kann Schule in den nächsten Jahren dringend vermitteln.
Zunächst, Henrik, also du kannst dem beipflichten.
Ja, absolut. Zu dem ersten Punkt, den Andreas gesagt hat, wir waren ja bei dem Thema PowerPoint. Klar, es ist die Gestaltung erstmal einer PowerPoint, die muss ich ansprechend hinbekommen. Das muss ich als Lehrender machen, das muss ich meinen Schülern vermitteln. Und dann ist es natürlich zu 100% die Moderationskompetenz. Ne? Setze ich die richtigen Impulse? Kann ich Denkfelder öffnen? Das kann ich nicht, wenn ich eine PowerPoint-Präsentation beispielsweise habe, in der 400 Wörter irgendwie verbraten sind, sondern das kann ich vielleicht mit einem ganz ikonischen Bild am besten machen und dann mal sagen, so, und jetzt gucken wir darauf und überlegen uns, welche Frage haben wir eigentlich an das Bild.
Also wunderbare Ansätze schon, auch Denkfelder öffnen. Das geht schon genau in die Richtung. Denn ich frage mich immer, was wirkt am Ende? Der Mensch hat sich nicht verändert, aber die Technik verändert sich ständig und der Mensch passt sich vielleicht an. Im Idealfall passt er die Technik vielleicht auch sich selber an. Hast du für dich selber herausgekriegt, was wirkt eigentlich? Also wie lernen Menschen? Ganz banale Frage, aber wahrscheinlich mit einer großen...
Ja, indem sie kognitiv aktiviert werden. Das meinte ich damit, dass man Denkfelder eröffnet. Und Denkfelder eröffne ich nicht, indem ich einen Wortschwall über jemanden ausgieße, sondern indem ich gezielte Impulse setze, ihn zum Nachdenken bringe. Oder indem ich, wenn ich jetzt in der Unterrichtssituation bin, Aufgabenstellungen gebe, die über die bloße Reproduktion hinausgehen, sondern indem ich einfordere, eigene Meinungen zu generieren, etwas zu vergleichen, jemanden in Austausch mit anderen zu bringen. Damit öffne ich Denkfelder, damit erreiche ich kognitive Aktivierung. Und da kann ich natürlich digitale Tools super für einsetzen.
Nenn mal ein paar Beispiele.
Ja, wir haben ja eben über die PowerPoint-Präsentation schon gesprochen, aber ich kann natürlich, wenn wir darüber nachdenken, ich gebe einen analogen Text rein und sage so, jetzt wechseln wir die Darstellungsform, jetzt gestaltet ihr beispielsweise ein Padlet oder eine PowerPoint-Präsentation oder ihr zeichnet ein Bild digital, das euch dazu einfällt. Und da bin ich genau in dem Bereich, wo ich Kreativität fördere, ja, wo ich dann eben diese angesprochenen Denkfelder eröffne und damit Leute auch aktiviere und damit ins Lernen bringe.
Klingt völlig plausibel. Und wie ist der Erfolg davon? Merkt ihr, dass das tatsächlich die Kinder, die Jugendlichen wesentlich mehr aktiviert? Also machen die da mit? Oder sagen die noch so, wie wir früher so möglichst wenig machen?
Also ich glaube, in der Sache unterscheiden sich die Generationen jetzt nicht so stark voneinander. Das wäre jetzt, glaube ich, zu groß, wenn wir das jetzt so machen würden. Aber klar, also wenn ich als Lehrkraft ein spannendes digitales Tool gut einsetze und Schülerinnen und Schüler merken, wow, da entsteht ja was, da kriege ich was, ich kann hier was Eigenes draus machen und das bleibt dann auch noch da, das wird abgelegt vielleicht auf irgendeiner Plattform und ich kann noch morgen da wieder drauf zugreifen oder es übermorgen selber nochmal weiterentwickeln, es verändern, dann ist natürlich die Motivation eine ganz andere, als wenn ich sage, so, das kommt jetzt irgendwie in eine analoge Mappe rein und vielleicht holen wir das in 4 Wochen nochmal raus, wenn dann die nächste Klassenarbeit ansteht. Und ansonsten ist dann irgendwann die Altpapiertonne dran.
Denn das Ganze hat ja auch einen Spaßfaktor. Also ich weiß so, ein Vortrag von Manfred Spitzer, ich erwähne den immer wieder, weil ich das gerne gehört habe, der hat mal erzählt, das Lernzentrum ist eigentlich auch das Glückszentrum. Irgendwie hängt es miteinander zusammen, weil es ja gewisse Glücksgefühle produziert, wenn man etwas gelernt hat, wenn man gewachsen ist in irgendeiner Hinsicht.
Ja, die Erfahrung, sich gänzlich in etwas einzuarbeiten dass am Ende etwas rauskommt, was einem auch nicht genommen werden kann. Das ist, ich glaube, das hat jeder Mensch ja schon mal irgendwo für sich erlebt, ob das jetzt in der klassischen Lernsituation in der Schule ist oder im Sport oder in der Kunst. Das ist einfach eine großartige Sache und das macht ja Lernen auch aus und das bringt erst richtig Motivation.
Und das bedarf ja einer gewissen Vertiefung, dass man sich auf etwas einlässt, dass man sich auch, wenn es was Digitales ist, aber dass man sich damit konkret und auch länger befasst. Dem widerspricht ja wieder so ein bisschen die Rede davon, dass die Menschen heute mehr abgelenkt sind. Also diese digitale Welt, die sorgt doch auch mit dem ganzen Blinks und so dazu, dass man sich eher zerstreut. Ist das tatsächlich so oder ist das eher so eine pauschale Bewertung von Leuten, die keine Ahnung haben? Aber weil dafür braucht es ja dann auch am Ende die Kompetenz, um sich dagegen zu wappnen.
Nein, die Gefahr kann man nicht wegdiskutieren. Also ich habe ja, sage ich mal, die privilegierte Position, dass ich mir Unterrichtssituationen von hinten anschauen kann. Also ich bin derjenige, der sich in einem Klassenraum nach hinten setzt und mal schaut, nicht nur wie agiert der Lehrer oder die Lehrerin, die jetzt vorne steht und die Lernprozesse anleitet, sondern was machen die Schülerinnen und Schüler eigentlich? Und da muss ich schon sagen, also wenn jetzt diese klassischen Arbeitsphasen angeleitet werden, wo dann alles auf dem iPad gemacht wird, also ich sag mal von dem Textlesen bis hin zur Reproduktion, dann ist schon auch zu beobachten, das will ich jetzt nicht generalisieren, aber es ist zu beobachten, dass Schüler schon auch geneigt sind, sich ablenken zu lassen, indem sie mit anderen Apps dann auf einmal arbeiten oder Google nutzen, was auch immer. Ne? Also das ist schon zum Teil zu sehen und da braucht es eben eine klare Anleitung, da braucht es klare Regeln und da braucht es im Bedarfsfall auch eine klare Sanktionierung, wenn das dann der Fall ist.
Wird ja auch immer wieder diskutiert, dass man sagt, es muss hier Felder geben, da bleibt das Smartphone aus, da bleiben die Tablets auch irgendwie weg. Gibt es das eigentlich schon, dass es wirklich so Phasen gibt, wo man komplett auf digitale Hilfsmittel vielleicht verzichtet? Und wie schwer fällt es denen, darauf zu verzichten? Weil ich glaube, das kennt jeder, der mal darauf verzichten muss. Gar nicht so einfach.
Also hundertprozentig, das gibt's in jeder Schule. Das ist, habe ich ja einleitend ja schon mal gesagt, wenn man sich überlegt, dass ein Jugendlicher heute fast 4 Stunden sowieso online ist. Und noch mehr Zeit wahrscheinlich vom Fernseher, Smartphone und was auch immer, Laptop verbringt, dann macht es einfach auch total Sinn, dass es in jedem Unterricht auch Phasen gibt, in denen man sich jetzt nicht mit digitalen Medien befasst, sondern einfach auch im Sinne der Besinnung, der Konzentration, der Ruhefindung sich eben auf die klassische Unterrichtssituation einlässt.
Und da machen die Schülerinnen und Schüler auch mit, kann man natürlich pauschal überhaupt nicht sagen, aber ich könnte mir einfach vorstellen, wenn man heute schon so involviert ist in diese digitale Welt, wo man immer online ist und wo man immer im Grunde genommen auch angefordert wird und die meisten reagieren auch sofort, dass es denn viel schwerer fällt, dann sich auch mal davon frei zu machen.
Das fällt vielleicht manchen schwerer, aber ich glaube, überwiegend ist es ja auch eine Phase, die Schülerinnen und Schüler dann auch genießen. Weil sie merken, wie schön das eigentlich ist, wenn man auch mal Ruhe findet und wenn man ja was Haptisches in der Hand hat, ne? Wenn man ein richtiges Buch auf einmal spürt, die Ruhe dabei genießen kann, die Konzentration, die Imagination, die daraus resultiert. Also das ist klar, das gibt es in jedem Unterricht und bei Grundschülern sowieso in ganz hohem Maße und auch in den digitalisierten höheren Klassen wird das jederzeit auch mit eingestreut, das ist ganz klar.
Ich glaube, es geht auch darum, da Möglichkeiten anzubieten und nicht mit Verboten zu arbeiten. Und Sinn und Zweck meiner Wahrnehmung ist es auch immer wieder zu vermitteln oder die Schülerinnen und Schüler aus dieser reinen Konsumentenhaltung rauszuholen und zu sagen, entweder dudelt mir das dann auf dem Tablet oder auf dem iPad oder auf dem Laptop oder irgendwie was entgegen. Ich bin ja heutzutage sehr stark in dieser Konsumentenhaltung. Ich gucke mir auf Instagram-Videos an, ich gucke mir auf Facebook-Videos an, ich konsumiere ganz viele Medien in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn man sich mal anguckt, wie die Kinder da durchflitschen durch die Apps, das ist immer wieder ein Trigger und es wird immer wieder die Hormone ausgeschüttet, dass was Neues, da passiert Action. So, und dann muss es natürlich dann in der Schule erstmal wieder erklärt werden, okay, weil das ist einfach die Lebensrealität, das auszublenden und zu verbieten, das geht ja an der Realität vorbei, das macht keinen Sinn. Aber das nochmal einmal zu erklären, was das eigentlich bedeutet, was das vielleicht auch mit dem Gehirn macht, das kann man natürlich ab einem gewissen Alter den Schülern auch vermitteln. Und dann aber zu sagen, okay, jetzt machen wir mal ein konträres Angebot und jetzt gehen wir wirklich mal in eine aktive Ruhephase, wir gehen in eine aktive Erarbeitungsphase und jetzt werden wir mal, das muss man natürlich jetzt nicht so plakativ sagen, aber wir entwickeln mit den Schülern Ideen, an denen sie hoffentlich Spaß haben, dass das und auch sich selbst auch eine Selbstwirksamkeit mal zu erleben und zu sagen, wir gehen aus dieser Konsumentenrolle aktiv in eine Produzentenrolle und schauen mal, dass wir auch nachher etwas haben, egal ob das jetzt was Haptisches, Plastisches ist oder was Digitales, was aber einen Bestand hat, und ich kann mal wieder stolz darauf sein, dass ich wirklich selber etwas geschaffen habe und sei es auch nur eine Gedichtinterpretation, die wir dann nochmal interessant in einem kleinen Rollenspiel, in einem kleinen Video, in der PowerPoint-Präsentation, was auch immer, irgendwie umgesetzt haben und was geschaffen haben, wo wir, also jetzt in den Schülern gedacht, etwas genommen haben, damit gearbeitet haben und selbst etwas entweder alleine oder vielleicht sogar in der Gruppensituation angeleitet durch den Lehrer zu schaffen. Und ich glaube, das sind Erlebnisse. Wenn ich das hinbekomme, dann ist da auch ein Spaß dabei. Und ich glaube dann, weil wenn ich positive Emotionen mit einem Lernerlebnis kombinieren kann, mit der Wissensvermittlung kombinieren kann, dann entsteht langfristiges Lernen. Dann werden die Verknüpfungen im Hirn sauber und auch tiefgreifend da abgelegt. Und ich glaube, da hat man heutzutage mit den digitalen Möglichkeiten ganz viele Chancen, in der Lebensrealität der Schüler ganz anders nochmal zu interagieren, als wenn ich nur klassisch als Lehrer vorne vorstehe und diesen, ich sag mal, diesen Nürnberger Trichter den Leuten einfach alles vorerkaue und sage so, jetzt habt das ja einmal gehört, jetzt könnt ihr das machen und jetzt schreiben wir Hefte raus, Klassenarbeit. So, ich glaube, das ist ein Riesenvorteil der digitalen Transformation, und dass das nicht einfach ist, ja, ich glaube, das ist klar.
Der Punkt, den Andreas da anspricht, ich habe vor kurzem mal in einem Unterricht gesehen, da ging es auch um ein geschichtliches Thema, da ging es um Sophie Scholl, also die Geschwister Scholl. Bewegendes Thema, wichtiges Thema, in dem Schülerinnen und Schüler auch ganz viel lernen können über, ja, über die Auswirkungen einer Diktatur. Da gab es die Aufgabenstellung, dass Quellen gelesen wurden. Und die Schülerinnen und Schüler sollten aus diesen Quellen so einen kleinen Instagram-Beitrag machen, wie sich die Person jetzt gefühlt hat. Und das kam total toll rüber am Ende. Und da waren tolle Ergebnisse, die da rausgekommen sind. Und das ist einfach so ein Beispiel dafür, wie man das wirklich gezielt und gut einsetzen kann und wo es sinnvoll ist.
Starkes Beispiel. Also es geht um die Geschichte von Sophie Scholl, die Widerstand gegen die Nationalsozialisten mit der Weißen Rose gekämpft hat und leider hingerichtet wurde damals. Und das haben die umgesetzt in Instagram-Posts, die Geschichte oder die Gefühle von Sophie
Scholl.
Ja,
genau, das war ein klassischer handlungsorientierter Ansatz, wo die Schülerinnen und Schüler die Aufgabe hatten, einmal über die Gefühle, wie sich so ein junger Mensch, oder sie hatten die Aufgabe, sich hineinzuversetzen. Das ist ja schon schwierig genug, aber sich hineinzuversetzen in diese junge Frau und einen kurzen Instagram-Post zu machen, wie sie sich möglicherweise gefühlt haben könnte. Und da sind tolle Ergebnisse bei rumgekommen. Das ist ein tolles Beispiel da, wie man das gewinnbringend einsetzen kann.
Eindrückliches Beispiel. Hast du noch andere Beispiele, die dich begeistern, wo du sagst, das sind wirklich Tools, die wir jetzt einsetzen können? Das regt die kognitive Entwicklung der Schülerinnen und Schüler besonders an.
Ja, ich finde beispielsweise diese Padlet-Geschichten ganz toll, wo man einfach thematisch so arbeiten kann, dass man ganz viel visualisiert, dass man also ein Thema so aufbereitet. Das ist im Grunde dieser Wechsel der Darstellungsform. Ne? Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich ein Thema, stellen das visuell dar, kombinieren Text mit Bildern, komprimieren, heben hervor. Also das ist beispielsweise eine ganz tolle Geschichte.
Kannst du uns mal beschreiben, was heißt Padlet? Also in welcher Rolle spielt ein Pad eine Rolle?
Ja, früher hätte man jetzt irgendwelche Tafeln nebeneinander gestellt und hätte dann Bilder darauf geklebt und einzelne erklärende Texte daneben gepinnt oder sowas. Das ist so wie so eine digitale Pinnwand, muss man sich das vorstellen. Und das ist ein Beispiel. Da gibt es ja ganz viele Apps und Tools, die man da gut einsetzen kann. Aber das finde ich beispielsweise besonders gewinnbringend.
Nun sind wir ja bei einem Thema, was derzeit in aller Munde ist, was uns auch hier schon in dieser Sendereihe öfter mal beschäftigt hat, KI. Das ist wahrscheinlich bei euch jetzt auch erst seit ein, zwei Jahren so richtig Thema. Oder welche Rolle spielt heute KI für euch? Wann habt ihr damit angefangen, das einzusetzen? Und wie führt ihr das jetzt so ein, dass es möglichst Gewinn bringt am Ende ist für alle Schülerinnen und Schüler?
Ich glaube, es war irgendwie im November 2023 oder sowas. Da ist ein Anwärter, den ich ausgebildet habe, ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich die Tagesthemen gesehen habe. Und ich hatte die Tagesthemen natürlich nicht gesehen und guckte ihn etwas erstaunt an. Und dann berichtete er mir von einer neuen Technologie, einer künstlichen Intelligenz, die er sich direkt runtergeladen hatte, und sagte zu mir, jetzt, was wollen Sie haben? Und ich sagte, ja, dann schreib mir doch mal eine didaktische Analyse, also die Beschäftigung mit dem Warum. Also warum ist das Thema Nationalsozialismus wichtig für Neunklässler? Und dieses Ding spuckte plötzlich ja, drei Seiten präzise formulierten Text aus. Und ich stand da und blickte mit offenem Mund im Grunde darauf, was da gerade passiert. Und das war natürlich so ein Moment, wo ich gedacht habe, oh, okay, da kommt jetzt was ganz Neues auf uns zu. Und es ist natürlich auch so. Es ist natürlich alles auch noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, sage ich mal. Wir haben uns erstmal ganz langsam daran gewagt und überlegt, wofür können wir das eigentlich nutzen? Und wofür nutzen das Schüler? Und im Grunde ist es so, dass das ein total tolles Hilfsmittel ist. Ich habe es ja eben schon gesagt, also es hilft bei der Unterrichtsplanung total gut, indem ich so eine Technologie befragen kann, warum ist das eigentlich wichtig? Ich kann also die Quintessenz, den didaktischen Nutzen rausarbeiten lassen. Ich kann aber auch sagen, konzipier mir mal ein Arbeitsblatt dazu. Ich kann sagen, ich kann es zu Recherchezwecken anwenden. Ich kann es nutzen, um Texte übersetzen zu lassen und so weiter und so fort. Also wir haben relativ schnell den Nutzen daraus gezogen, aber natürlich auch erkannt, dass man sich jetzt nicht nur blind darauf verlassen kann. Und also für Lehrer ein tolles Hilfsmittel. Aber wir müssen natürlich, jetzt geht es darum, das auch wirklich, wie wir schon gesagt haben, gewinnbringend einzusetzen. Nämlich als eine Ergänzung, als ein Hilfsmittel. Nicht als Mittel zum Zweck, sondern einfach gut eingesetzt. Und für Schülerinnen und Schüler müssen wir uns natürlich auch überlegen, das verändert natürlich einiges. Die klassische Hausaufgabe ist wahrscheinlich passé, das bringt nichts. Aber man kann sich natürlich drüber nachdenken, wie Schülerinnen und Schüler sowas auch für sich gewinnbringend einsetzen. Indem man ihnen beispielsweise zeigt, wie die künstliche Intelligenz ihnen beispielsweise helfen kann, um zu üben, zu wiederholen, wie sie es nutzen können, um sich Anregungen zu holen, Ideen, um einen Text zu strukturieren. Und ich glaube, da stehen wir alle noch vor einer ganz großen Herausforderung. Da sind natürlich auch Themen wie Bewertung, Benotung von Leistungen plötzlich nochmal ganz neu zu denken, neu drüber zu reflektieren, wie wir damit umgehen. Und da stehen wir aber, glaube ich, am Anfang eines längeren Prozesses. Und da brauchen wir noch ganz viel Expertise, die wir uns mit dazu holen müssen.
Ein Mann, der die Chancen, Möglichkeiten von KI vermittelt, derzeit in vielen Unternehmen und vielleicht ja auch in Schulen, der ist ja hier bei uns im Studio, Andreas Kohne, der ja selber die Chancen erkannt hat und sie ausprobiert, der sich da immer stetig weiterbildet, auf dem Stand der Zeit ist und der ja auch in seiner eigenen Familie viele, viele Lehrerinnen und Lehrer hat. Andreas, wo siehst du die Chancen von KI für die Schulen?
Herr Hinak hat es gerade schon gesagt, es gibt ganz viele Anwendungsgebiete, mit denen ich mit KI eine unglaubliche Geschwindigkeit erstmal aufbauen kann. Was ich vorher langwierig über verschiedene Quellen recherchieren musste, kann ich heute mit einem gut geschriebenen Prompt mir aus ChatGPT und Co. rausholen. Ich muss aber auch die Kompetenz haben, bewerten zu können, ob das, was da rauskommt, wirklich korrekt ist. Wenn ich jetzt einen Duden oder wenn ich ein Brockhaus vor mir liegen habe, dann weiß ich, das ist gesichertes Wissen. Das war früher klar. Habe ich beim Vater aus dem Regal den Brockhaus rausgezogen und dann nachgeschlagen, dann wusste ich, das ist eine qualifizierte, referenzierbare Quelle. Da musste ich nur angeben, habe ich im Brockhaus, Jahrgang hier, Seite 26 unten, habe ich das geschrieben, fortfolgend, alles klar. Dann war das fertig. Diese Informationen kriege ich natürlich, meine Generation ist dann irgendwann mal auf Wikipedia umgestiegen und dann war es am Anfang so, oh Gott, Wikipedia, da kann ja jeder alles reinschreiben. Inzwischen haben die mit diesen Peer-Review-Prozessen da auch die Qualität extrem hochgehalten und nicht, dass ich, also ich bin ja auch in der Lehre eingesetzt, ich sage auch, ihr könnt Wikipedia nicht wirklich als Quelle nutzen, aber ihr könnt euch da schon mal einen Überblick verschaffen und da unten drunter stehen oft die richtigen Quellen, die Primärquellen und dann könnt ihr da weitergehen. So, und genau so kann man natürlich auch ChatGPT einsetzen, also jetzt beispielhaft als eins von Large Language Modellen, die da eingesetzt werden können. Und das ist ja auch wieder nur ein Bruchteil der künstlichen Intelligenz, die ich einsetzen kann. Aber da reden wir nochmal in Ruhe drüber. Aber wenn wir jetzt nur mal bei diesen textgenerierenden Modellen bleiben, da muss ich mir darüber bewusst sein, die produzieren perfekten deutschen Text, der ist grammatikalisch korrekt, der ist von der Rechtschreibung korrekt, der ist auch strukturiert, super geschrieben. Das klingt total klasse. aber das kann der gröbste Unfug sein, der da drin steht. Und da müssen die Schüler erstmal hin sensibilisiert werden, zu verstehen, es gibt jetzt diese Tools und die sind auch unglaublich einfach zu nutzen, aber auch wieder, wie wir es gerade besprochen haben, diese Tools richtig einzusetzen. Also es macht einen Riesenunterschied, ob ich einen guten oder einen schlechten Prompt schreibe, dann kriege ich aus dem gleichen System ein gutes oder ein extrem schlechtes Ergebnis raus. Das ist alleine schon mal eine ganz wichtige Aufgabe. Und dann aber zu sagen, okay, ich kann nur als absoluter Spezialist sofort auf Anhieb sagen, ob diese Aussagen, der Text, der da drin mir dann rausgegeben wird, dass das wirklich korrekt ist. Ansonsten ist das für mich ein toller Ausgangspunkt und dann kann ich sagen, okay, und jetzt muss ich aber die wichtigen Kernaussagen danach, die muss ich aber belegen, dass das auch wirklich so ist. Und dann fängt wieder ganz klassische Arbeit an, dass ich sage, okay, in welchen Büchern könnte ich das jetzt finden? Welche Quellen kann ich da vernünftig referenzieren? Und dann kann ich, wenn ich aber weiß, okay, das hat jetzt alles funktioniert und mit dem Inhalt, der ist gesichert richtig, dann kann ich ja weiterarbeiten. Dann kann ich sagen, okay, liebes ChatGPT, dieser Absatz ist jetzt genau richtig, das, was da drin steht, ist top. Strukturiere mir das mal um. Ich möchte daraus jetzt eine PowerPoint machen und die soll ungefähr 8 Folien haben mit einer Einleitung und einer Schlussfolie. Das heißt, wir haben vielleicht 6 inhaltliche Folien, dampf mir mal das, was hier in diesem Paragraph steht, so zusammen, dass ich auf jeder Folie circa 3 bis 5 Bullet Points habe. Die sollen strukturell das wiedergeben, was in dem Text drin geht. Und dann wird mir das innerhalb von ein paar Sekunden generiert. Dann nehme ich das wieder per Copy-Paste, packe das in PowerPoint rein. Da muss ich aber wieder wissen, wie ich das bediene. Dann kann ich mir dann schöne passende Bilder dazu suchen, kann mir die vielleicht wieder mit einer anderen KI generieren lassen. Und dann können dann wirkliche Erarbeitungsprozesse gestartet werden. Immer wieder mit dem Verständnis, KI unterstützt mich, kann aber in vielen Teilen nicht mir die komplette Arbeit abnehmen. Kann sie in Teilen, aber ich muss es bewerten können. Und kann ich das nicht, und das ist ja auch Teil der schulischen und der didaktischen Arbeit, immer wieder diese Kompetenz zu geben, bewerten zu können, wem kann ich wie vertrauen, was ist eine gute Quelle, wie kann ich damit weiterarbeiten. Und da ist KI jetzt ein sehr, sehr mächtiges Tool, das aber auch natürlich seine Grenzen hat und es hat auch seine Gefahren. Und das muss man initial mit sensibilisieren, das heißt erklären, wie ich es einsetzen kann, wann ich es auch im Schulkontext einsetzen darf. Es hat auch Datenschutzaspekte, da muss man auch drauf eingehen. Ja. Und dann geht es darum, wirklich, wie kann ich das, was da rauskommt, wirklich so bewerten, dass es danach für mich auch im didaktisch weiterführenden Konzept eine korrekte Antwort ist. Und das ist eine Aufgabe. Das ist dann wieder die Arbeit, die dann den Lehrern jetzt obliegt, um zu sagen, pass mal auf, wir verteufeln das nicht. Das macht ja auch gar keinen Sinn, weil das passiert draußen sowieso. Und das wird in der Wirtschaft auch nachher vorausgesetzt, dass ich das verstehe, die KI-Tools anwenden kann. Ich weiß, was Prompt ist, wie man das vernünftig schreibt, wie man das bewertet. Und das heißt, das ist jetzt wirklich eine ganz große Aufgabe in der Schule. Und ich sehe das ja an Hochschulen genauso. Na, ich habe jetzt zum zweiten Mal jetzt dieses Semester aktiv Abschlussarbeiten gehabt, in denen ich den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Rahmen der Aufgabenstellung fordere und dann muss etwas erarbeitet und evaluiert werden und dann muss es aber zum Beispiel mit Fachinterviews mit Experten wieder gegenqualifiziert werden und dann daraus muss ich wieder meine Schlüsse ziehen und dann muss ich aber auch zum Beispiel im Anhang die komplette Unterhaltung mit ChatGPT als Anhang dran kopieren, dass ich bewerten kann, wie diese Ergebnisse zustande gekommen sind. Also so kann man sich dann so nach und nach dem Thema nähern und das mit einbauen, didaktisch auf geschickte Art und Weise, ohne es zu verteufeln, aber immer zu sagen, tolle Technologie, viele Möglichkeiten, aber mitdenken, aufpassen und sensibilisieren für potenzielle Grenzen und Gefahren.
Also es wird immer wichtiger, medienkompetent zu werden und das alles mit einzubeziehen. Man hört aber schon eben an deinem Beispiel und du bist natürlich auch noch Hochschuldozent, welche Chancen es hat, auch am Ende vielleicht sogar qualitativ besser zu werden. Also man wird zum einen schneller natürlich, man kann viele Arbeiten erledigen lassen und wenn man dann noch die Kompetenzen hat, das Ganze noch gegenzuprüfen und vielleicht sogar, hat man am Ende vielleicht sogar noch eine Steigerung in der Qualität des, was dabei rauskommt, des Ergebnisses. Aber es besteht natürlich auch die Gefahr, dass man sagt, Mensch, ChatGPT macht ja im Grunde genommen alles, was ich sonst gemacht hätte.
Ja, dann ist es natürlich alles falsch gelaufen, wenn man so rangeht. Ne? Insofern kann ich dem nur beipflichten, was Andreas gesagt hat. Man muss Lehrerinnen und Lehrer und die müssen dann ihre Schülerinnen und Schüler so fit machen, dass sie die KI gewinnbringend einnutzen. Dann ist es natürlich ein riesiger Booster. Dann kann ich wahnsinnig kreativ arbeiten, da kann ich tolle Ergebnisse erzielen am Ende. Aber die Verifizierung von Inhalten, da kommen wir halt nicht drum herum. Und das muss ganz zentral in die Vermittlung auch rein.
Habt ihr das heute schon in irgendeiner Form mit eingepreist? Habt ihr da schon neue Bewertungskriterien? Setzt ihr das jetzt schon so ein? Wenn du sagst, 2023 kam dir das sozusagen das erste Mal so.
22 war es, ne?
Genau, ich glaube auch. Ja. das ist noch nicht lange her. Habt ihr das schon mit eingebaut, dass das in gewisser Weise mit bedacht wird, auch bei der Bewertung, dass ChatGPT oder das KI irgendeine Rolle spielt?
Ja, ich bin ja noch ein bisschen in einer anderen Situation als Andreas, der Hochschuldozent ist und da die klassischen Hausarbeiten wahrscheinlich primär zu bewerten hat. Was ich bewerte, ist der Unterricht. Unterrichten besteht aus drei Komponenten. Das ist einmal die Planung. Das ist B, die Durchführung, das ist C, die Reflexion. Bei der Planung kann eine KI natürlich mich enorm weiterbringen und mir enorm helfen, das ist klar. Das ist auch total legitim, das einzusetzen. Aber in der Durchführung, wenn ich als Lehrer oder als Lehrerin vor einer Klasse stehe und eben nicht nur ihnen jetzt Material hingebe, sondern ich muss mich ja präsentieren, ich muss ja einen strukturierten Unterricht bringen können, ich muss Übersicht zeigen, ich muss vernünftig moderieren können, ich muss mit Störungen umgehen können etc. pp., da hilft mir das ja an der Stelle nicht, ne? Da muss ich ja performen und in der direkten Performance bringt mir das gar nichts. Das gleiche gilt für die Reflexion. Also da bin ich in einer etwas angenehmeren Lage als Andreas. Aber ich glaube, für die Hochschulen ist das ich weiß, dass es für die Hochschulen ein Riesenthema ist, weil man von diesen klassischen Formaten Hausarbeit vermutlich, ich will nicht sagen, dass man davon Abstand nehmen muss, aber man muss sie neu denken. Andreas hat ja diese Beispiele schon genannt, dass man sie gut einbindet, die KI.
Ich finde das aber auch ein Riesenthema, was du gerade beschrieben hast. Du beurteilst den Unterricht und du weißt auch, was dazugehört, an andere Menschen was zu vermitteln. Und ich glaube, das ist eine Situation, in der ja viele von uns eigentlich immer wieder stehen. Also wir selbst in unserem eigenen Unternehmen geben ja auch was Wissen weiter. Kannst du es nochmal beschreiben? So die Faustregel eigentlich des guten Unterrichtes. Was macht guten Unterricht aus?
Naja, ein guter Unterricht ist immer strukturiert. Ne? Ich habe mir Gedanken gemacht über einen vernünftigen Einstieg. Ich habe mir Gedanken gemacht über eine vernünftige Erarbeitungsphase, die eben Denkhorizonte eröffnet, die kognitiv aktiviert. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie ich etwas sichere. Das ist ein Aspekt. Ne? Und ein weiterer Aspekt ist, dass ich Heterogenität berücksichtige. Also dass mir klar ist, ich habe ja nun nicht, sage ich mal, dieselben 20 Lemminge da vor mir sitzen, sondern ich habe einfach 20 Individuen vor mir sitzen mit unterschiedlichen Voraussetzungen, mit unterschiedlichen Kompetenzen. Und ich muss mir Gedanken darüber machen, wie nehme ich jeden Einzelnen mit. Ich muss also differenzieren. Ich muss mich so präsentieren, dass ich eine Klasse führen kann. Ich muss so moderieren, ich muss eine klare Ansprache haben an Schülerinnen und Schüler. Das heißt, ich muss auch total transparent sein in dem, was ich mache. Ich muss klare Leistungserwartungen haben. Ich muss selber wissen, wo ich am Ende rauskomme. Ich muss auf unterschiedliche Unterrichtssituationen, es passiert ja ganz viel Unvorhergesehenes, souverän und adäquat reagieren können und vieles mehr. Ne? Also da gibt es ja die klassischen Aspekte des guten Unterrichts. Die sind ja weitestgehend erforscht. Da herrscht auch weitestgehender Konsens. Und da hilft mir eben eine KI nur bedingt in der direkten Performance vor einer Klasse.
Warst du gerne Schüler? Bist du gerne zur Schule gegangen früher? Warst du vielleicht sogar ein guter Schüler?
Ich war ein mittelmäßiger Schüler. Und ich bin ich gerne zur Schule gegangen? Das ist eine gute Frage. Ich habe mit Schule häufig eine Drucksituation assoziiert. Habe aber allerdings auch gelernt, dass man sich anstrengen muss, wenn man sich in etwas einarbeiten will. Und das hat mir später so mit Blick auf diese Sekundärtugenden viel gebracht. Also diszipliniertes Arbeiten, konzentriertes Arbeiten, Problemlösen, das habe ich in der Schule gelernt.
Ist ja das schon in der Schule klar geworden, wie wichtig die Sekundärtugenden sind?
Nein, das merkt man erst später im Leben.
Aber das ist doch eigentlich die Kunst. Gibt es eine Chance für Lehrerinnen und Lehrer, das schon Schülerinnen und Schülern beizubringen, dass sie denen das irgendwie vermitteln, vielleicht auf eine coole Art und Weise durch eine Performance? Weil ich finde, das ist doch das, was man in der Schule im Idealfall lernt. Nicht so sehr den Stoff, sondern eigentlich eher die Haltung. Und auch wie man lernt. Aber ich finde es toll, dass du die Sekundärtugenden ansprichst, weil ich finde, das entscheidet doch am Ende über den Lebenserfolg.
Ja, absolut. Obwohl ich, bevor ich jetzt bei diesen Sekundärtugenden bin, wenn du mich so fragst, dann ist es im Grunde der Lebensweltbezug. Also den Schülern immer und immer wieder sichtbar machen, wozu lerne ich das eigentlich und wofür kann ich das jetzt eigentlich im Hier und Heute und auch im Morgen für mich selber anwenden. Was bringt mir das? Wenn ich mich mit Geschichte befasse, wenn ich mich mit naturwissenschaftlichen Themen befasse, wenn ich mich mit Mathematik befasse. Das ist das A und O. Und gute Lehrer achten darauf, dass sie ihren Schülern immer wieder das vermitteln, was bringt mir das für mein reales Leben.
Super Aspekt. Eigentlich ist es doch nur eine Haltungsänderung, dass man wirklich von vornherein schon darauf abzielt, dass man das rüberbringt. Und ich denke immer noch mit Grauen an so viele verschwendete Schulstunden, also von meiner Seite aus verschwendet, zurück. Was hätte man da alles lernen können?
Ja, ich glaube, da kann ich wahrscheinlich für euch auch mitsprechen. Also ich habe noch eine ganz andere Form von Unterricht kennengelernt, als die ich heute vermittle. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, dass das Unterricht im Wesentlichen darin bestand, dass man irgendwelche Texte durchgearbeitet hat und am Ende nochmal kurz darüber gesprochen hat und das war's. Also dieses Miteinander etwas zu entwickeln, kooperative Formen des Arbeitens einzusetzen, Anforderungsbereiche 2 und 3, was ich vorhin gesagt habe, also dieses über die reine Reproduktion hinausgehen, selber etwas entwickeln, selber etwas vergleichen, selber etwas durchzudiskutieren, etwas zu bewerten, das hat es in meiner Schulzeit relativ wenig gegeben. Das war noch so dieses, der klassische Frontalunterricht, den wir heute aber gar nicht mehr in der Form so haben.
Und trotzdem ist was aus dir geworden und auch aus Andreas Kohne. Ihr beide habt einen Doktortitel. Andreas, wie ist es deine, nur ganz kurz, wie ist so deine Erinnerung an die Schulzeit? War das ähnlich wie bei Hinnerk und wie bei mir auch? Oder warst du ein begeisterter Schüler?
Ein begeisterter Schüler war ich nicht, aber ich bin in einem Umfeld groß geworden, wo das auch nie zur Disposition stand, darüber zu diskutieren, sondern Schule war halt Schule und dann ging es halt morgens aus dem Haus und dann wurde das gemacht. Aber ich habe in einem sehr netten Klassenverband lernen dürfen, an einer sehr guten Schule, war aber genauso wie Hinnerk ein mittelmäßiger Schüler, der erst an der Universität lernen durfte, was es bedeutet zu lernen, weil da ich das erste Mal auch selbstbestimmt mir meinen Pfad selber wählen durfte und auch sagen konnte, okay, ich habe mich jetzt aus freien Stücken für ein Fach eingeschrieben und ich kriege nicht einen Stundenplan vorgelegt und ich gehe breit darüber, sondern ich kann jetzt, naja, also im Studium ist das natürlich auch wieder dann in dem Fach breit angelegt, das ist klar in den Grundlagen, aber das ist eine andere Situation und dann heißt es aber auf einmal so, okay, jetzt ist aber auch, du bist aber jetzt selbstverantwortlich, da ist jetzt niemand mehr, es gibt nicht mehr diese Hohlschuld des Lehrers sozusagen, wie man da früher so gesagt hat, sondern das ist den Dozenten vollkommen egal, du kriegst am Ende deine Note und entweder kommst du dann weiter oder nicht, aber dann hast du halt Pech gehabt, wenn du dreimal durchfällst, war es bei mir so, eben, ich habe ja Kerninformatik studiert, wenn du dreimal durch ein Fach durchgefallen bist, dann bist du in Deutschland für Informatik gesperrt und hast halt Pech gehabt. Und wenn du dann ein oder zweimal schon eine Prüfung versemmelt hast, dann bist du entweder ins Lernen gekommen oder konntest halt sagen, ja okay, dann ist das halt nicht das Fach. Aber jetzt auf die Schule zurück. Ich hatte, glaube ich, eine sehr gute Schulzeit, aber auch klassisch 95% klassischer Frontalunterricht, entweder an der Tafel oder mal vielleicht mit dem OH-Projektor. Und ich hatte damals, glaube ich, eine sehr progressive Physiklehrerin. Die hat mit uns wirklich, das weiß ich noch, da kann ich mich gut dran erinnern, wir fanden das damals so semi-lustig, aber das ist mir in Erinnerung geblieben, was ja im didaktischen Sinne heißt, dass wir da wirklich was gelernt haben. Da haben wir über Beschleunigung und über Geschwindigkeiten und die physikalischen Gesetzmäßigkeiten und Formeln gesprochen und haben dann in einem Rollenspiel eine Gerichtsverhandlung aufgeführt, in dem wir als Sachverständige einen Unfall und die Auswirkungen der unterschiedlichen Beschleunigung und Kräfte im Vorfeld berechnet haben und dann haben wir so ein Rollenspiel aufgeführt. Und das war damals, das war der Wahnsinn, ja. Also das war für uns vollkommen neu, dass sie sagte, ja, jetzt machen wir so kleine Theatergruppen. Und das, was wir jetzt erarbeitet haben, da machen wir mal was mit. Und das war eine total klasse Geschichte. Und das ist so ein Thema, da habe ich gesagt, okay, das hat sich anscheinend ja so eingebrannt, weil es so anders auch damals war. Und ich glaube, da sind wir wirklich didaktisch inzwischen echt Lichtjahre weiter, dass verstanden wurde, okay, ich brauche andere Formen der Aktivierung, ich muss anders interagieren, ich brauche Phasen für mich alleine, ich brauche Phasen, wo ich mich vielleicht mit einem Partner austausche, aber dann brauche ich auch vielleicht mal Gruppenphasen. Und das ist natürlich dann die hohe Kompetenz des Lehrers, zum einen den Inhalt initial gut reinzugeben und dann aber diese Prozesse anzuleiten, zu begleiten, zu moderieren und auch wieder abzumoderieren. Also das ist ja immer so auf der Schwelle zum Chaos, je nachdem in welchem Alter und in welchen Schulformen ich dann da bin. Und das ist eine ganz wichtige Kompetenz, glaube ich, die heute bei den Lehrern gefragt ist.
Wenn ich noch ergänzen darf, ich glaube, Feedback ist noch etwas, über das wir unbedingt sprechen sollten. Für mich selber war das so eine total krasse Erfahrung, als ich zur Universität gegangen bin und ich auf einen wunderbaren Professor getroffen bin, der sich wirklich für meine Arbeit interessiert hat und nicht am Ende eine Note nur drunter geschrieben hat, sondern sich mit mir hingesetzt hat und mir eine Rückmeldung, eine dezidierte, eine differenzierte Rückmeldung gegeben hat und mir erklärt hat, wo könnte ich mich jetzt noch verbessern, was müsste ich jetzt nochmal lesen, um mir vielleicht nochmal die Meinung XYZ anzueignen. Und das war für mich so das Urerlebnis, woraus ich auch ganz viel gezogen habe und ich glaube, wo ich mich auch heute bemühe, meinen Anwärterinnen und Anwärtern auch wirklich ein differenziertes Feedback zu geben, weil das einfach unheimlich viel mit Lernenden macht, eine Rückmeldung zu bekommen. Das macht das erst nachhaltig.
Wunderbar, dass du diesen Aspekt genannt hast. Es gibt ja diese Regel, also um in irgendetwas Meister zu werden, musst du 10.000 Stunden das gemacht haben, worum es da geht. Und dann heißt es inzwischen aber, nee, das stimmt so gar nicht, sondern der entscheidende Aspekt ist tatsächlich das Feedback, also dass man immer wieder eine Rückmeldung bekommt. Und wir haben es schon in anderen Zusammenhängen gehabt, ob es nun irgendeine Software ist, die man entwickelt oder so, ja. Man geht da nicht mehr auf den Markt mit so einem völlig fertigen Ding, sondern man holt sich immer wieder auch mal ein Feedback zurück, um das Ding dann zu entwickeln. Und offensichtlich ist das natürlich auch bei Lernenden genauso. Also dieser Aspekt des Feedbacks. Und das bedeutet natürlich auch Einsatz und Zeit. Und du hast es erzählt von deinem Lehrer, der sich natürlich die Zeit genommen hat und sich auch für dich interessiert hat.
Absolut, absolut. Und wissen wir natürlich alle, wenn man eine Lerngruppe, die aus 30 Schülerinnen und Schülern besteht, vor sich hat, dann ist es natürlich rein aus zeitlichen Gründen unglaublich schwierig, jedem Einzelnen da gerecht zu werden und das nötige Feedback zukommen zu lassen. Aber da könnte beispielsweise auch KI einen interessanten Mehrwert liefern für uns.
Genau daran habe ich auch gedacht. Also das kann man ja auch wieder kombinieren. Und was für wunderbare Möglichkeiten es gibt, da Interviews zu führen mit KI und sich selber. Also da sind großartige Möglichkeiten, die da vorstehen. Und das immer in Begleitung, also mit diesen pädagogisch-didaktischen Überlegungen, die du bringst. Was begeistert dich an dem Beruf des Lehrers, der du ja mal warst? Inzwischen bist du da in so einer Metaebene ein bisschen. Aber was hat dich begeistert? Hat sich das geändert? Bist du nach wie vor begeistert für das Thema Bildung?
Ja, absolut. Ich glaube, das Tollste an dem Beruf ist eigentlich, dass man ganze Lebenswege prägen kann. Weil einem jungen Menschen Zuwendung zukommen zu lassen, ihn besser zu machen, ihm Tipps und Hinweise zu geben, gleichzeitig auch als Vorbild für ihn da zu sein, als jemand, an dem sich junge Menschen orientieren können, dem sie nacheifern können, das ist einfach das besonders Tolle an der Aufgabe. Und das macht mir bis heute wahnsinnig viel Spaß, auch Berufseinsteigern, die ich ja ausbilde, den einen oder anderen Tipp mit an die Hand zu geben und sie einfach ein Stück weit besser zu machen. Das ist eine wundervolle Aufgabe und dafür brenne ich nach wie vor.
Und es ist eine herausfordernde Rolle und viele scheuen sich ja auch davor. Es gibt auch viele Meinungen, die sagen, das ist einer der härtesten Jobs, die es überhaupt gibt. Viele erreichen teilweise gar nicht mehr ihr Rentenalter, weil die vorher schon aussteigen. Hast du irgendwie einen Tipp, denn wir brauchen mehr Lehrerinnen und Lehrer auf eigentlich ziemlich vielen Ebenen. Hast du du kannst mal ein bisschen Werbung machen für den Beruf. Was sollte man mitbringen?
Naja, man muss Freude in der Arbeit mit Menschen haben. Ne? Also der Lehrberuf zeichnet sich ja dadurch aus, dass keine Stunde ist wie die andere. Ne? Es sind immer wieder neue Situationen, auf die man sich einlassen muss. Es sind immer wieder neue Menschen, neue Individuen, neue Probleme, mit denen man zu tun hat. Also ein offenes und ehrliches Interesse an Menschen ist, glaube ich, eine ganz große Grundvoraussetzung, die man mitbringen muss. Und wenn man die hat und Lust hat, Dinge zu bewegen, ne, denn das ist nämlich wirklich noch ein Beruf, wo man wirklich die Früchte der Arbeit ernten kann, wo man wirklich sehen kann, wenn ich mich einsetze, wenn ich einen guten Unterricht mache, wenn ich einen guten Blick auch für den Einzelnen habe, dann kann ich was bewegen. Das ist eine riesen Erfüllung, wenn man das gemerkt hat. Und das macht Freude. Ne? Freude, junge Menschen in der Entwicklung, in der Persönlichkeitswerdung zu begleiten. Das ist das Tolle an der Aufgabe und das Besondere auch.
Und das wäre natürlich das Ideal. Nun kennen wir alle die Fälle von den Lehrern, vor denen man großen Respekt hatte und die man geliebt hat und die fand man ganz toll. Es gab aber auch eine ganze Menge Lehrerinnen und Lehrer, die man nicht wirklich respektiert hat und die da auch nicht so durchdrangen und die, glaube ich, eine ziemlich harte Zeit hatten im Klassenraum. Ist das heute noch so, frage ich ganz naiv, weil ich lange nicht mehr in der Schule war. Ich vermute, es ist immer noch genauso. Und ist das eine Typfrage oder kann man sich da irgendwie drauf einstellen? Kann man da was lernen? Weil am Ende ist es ja auch eine Performancefrage.
Es hat ja ganz viel auch mit Empathiefähigkeit zu tun. Und ich glaube, das ist schon etwas, den Blick zu haben für das Individuum, für die Einzigartigkeit eines Menschen, für die einzigartige Persönlichkeit. Darauf achten wir in der Ausbildung schon. Das ist einfach die Grundvoraussetzung. Ohne das geht's nicht. Und wenn ich über meine Anwärterinnen und Anwärter nachdenke, die ich in den letzten Jahren ausgebildet habe, dann bin ich eigentlich total optimistisch, dass es diesen Typ Lehrer, den du gerade beschrieben hast, eigentlich immer weniger gibt. Denn da sind wirklich tolle, engagierte Kolleginnen und Kollegen dabei gewesen, die wirklich für den Beruf brennen und die vielen Schwierigkeiten, die das auch unbenommen mit sich bringt und die Komplexität, die immer mehr zugenommen hat, die das gut bewältigen können, weil sie einfach den, den Einzelnen nach wie vor im Blick haben und im Übrigen auch gut auf sich selber aufpassen können.
Wichtiger Aspekt natürlich auch die Selbstfürsorge. Früher hieß es ja immer, der Lehrer hat eigentlich ein großes Problem, weil der ist immer der Klügste im ganzen Raum und der weiß immer mehr als alle anderen. Ich glaube, auch das hat sich geändert heute. Also man muss immer neu lernen, man muss immer weiter sich entwickeln. Deswegen die Frage an dich, wie hat sich dein eigenes Lernverhalten verändert? Weil du musst ja auch immer dazulernen. Du bist ein begeisterter Geschichtslehrer gewesen und du begeisterst dich ja nach wie vor für die Geschichte. Ich könnte mir vorstellen, dass du auch in dem Bereich weiter dich informierst und auch vielleicht sogar weiter forschst noch nebenbei. Also hast du für dich selber ein Lerntool entwickelt oder wie lernst du?
Es ist schwierig, das jetzt zu vergleichen, weil das eine ist das wissenschaftliche Arbeiten. Das betreibe ich immer noch gerne, indem ich mir auch klassische wissenschaftliche Artikel auch durchlese und darüber nachdenke und viel auch im Austausch bin mit Gleichgesinnten, mit Mitstreitern. Was jetzt meine Aufgabe jetzt anbelangt, da ist es eigentlich so, dass ich mich viel an Best-Practice-Modellen orientiert habe. Also gerade in der Corona-Zeit, als vieles irgendwie neu war, sich vieles verändert hat und ich so ein bisschen auch im kalten Wasser mich erstmal freischwimmen musste, hat mir das immer unheimlich geholfen, auch mal über den Tellerrand zu schauen und mal zu gucken, wie machen andere das eigentlich? Und das ist eigentlich eine Maxime, die ich mir beibehalten habe, rauszugehen aus die eigene Institution mal zu verlassen und zu schauen, wie machen Kolleginnen und Kollegen das hier in der Nähe, aber auch im Ausland. Und am Ende darüber nachzudenken und rauszufiltern, so was kann mir dabei helfen, was kann ich davon übernehmen, was kann ich anwenden, so im Sinne dieses Best-Practice-Gedanken. Und das hat mir in den letzten Jahren einfach unheimlich viel weiter geholfen.
Kannst du das mal konkret machen? Also vielleicht mal an einem Beispiel oder so. Also schau es dir ganz konkret an. Gibt es da besonders große Vorbilder, wo du gesagt hast, da habe ich was gesehen, so kann man es doch machen?
Naja, wenn ich mal ein Beispiel geben darf, also wir haben uns hier in Hameln für das Erasmus-Programm erfolgreich akkreditiert der Europäischen Union und wir kriegen damit Fördergelder, die uns ermöglichen, auch mal ins europäische Ausland zu fahren und zu schauen, wie läuft Lehrkräfteausbildung eigentlich dort. Und du hast mich jetzt ja nach einem ganz konkreten Beispiel gefragt. Ich bin beispielsweise nach Italien gefahren, habe mir eine Institution angeguckt, die sich auch mit der Ausbildung von angehenden Lehrerinnen und Lehrern befassen. Und wir haben ganz lange über das Thema gesprochen, wie berate ich eigentlich gut? Und wir hatten eigentlich immer so dieses klassische Modell hier gefahren, dass man sich eine Unterrichtsstunde anschaut und danach ein Feedback gibt. Und von denen habe ich im Grunde übernommen, die geben schon immer vor einer Stunde. Also die gucken sich eine Planung an und geben zur Planung schon ein Feedback, eine Vorabberatung, bevor es dann zur Durchführung einer Stunde kommt. Also ein Beispiel. In Zeiten der Pandemie und des Lockdowns haben wir uns dazu entschieden, dass wir Live-Online-Unterricht über Zoom machen. Und da habe ich natürlich auch geguckt bei Kolleginnen und Kollegen, die das auch eingesetzt haben, wie machen die das? Haben wir uns ausgetauscht drüber, wie kann man das gewinnbringend einsetzen. Wir haben uns natürlich auch entsprechende Lernvideos, die dann irgendwie auch über YouTube oder sowas zu kriegen sind, so wie man sich dann halt behilft. Aber das sind vielleicht so zwei Beispiele.
Kannst du noch mal was zu dem Erasmus-Projekt sagen? Also ihr seid da jetzt mit aufgenommen worden oder wie genau?
Ja, wir haben uns, ist auch so ein Ergebnis der Pandemie gewesen, als ja immer signalisiert wurde, auch von staatlicher Seite, am besten geht gar keiner mehr raus und keiner macht mehr was. Und wir haben irgendwann gedacht, irgendwie müssen wir doch mal wieder da hinkommen und unseren angehenden Lehrerinnen und Lehrern vermitteln und zeigen, es ist eigentlich total toll, wenn man rausgeht, wenn man Kontakte hat und wenn man diese Kontakte auch pflegt und lebt. Und wir sind dann auf dieses Förderprogramm der Europäischen Union gestoßen, weil ich von Haus aus ja mich mit europäischer Integration ja auch wissenschaftlich befasst habe und ich einen wunderbaren Mitstreiter an meiner Seite habe, der ebenso denkt. Der Markus Gonschauer, das ist der Konrektor am Studienseminar, mit dem ich zusammen in der Leitung bin. Und wir haben gedacht, also wir sind eigentlich überzeugte Europäer. Wir wollen als Lehre aus der Pandemie, dass wir wieder die Leute rausbringen. Wir wollen aber natürlich auch irgendwo, wir brennen für diesen Europagedanken. Und wir wollen, dass dieser Gedanke im Grunde auch in den angehenden Lehrerinnen und Lehrern weiterlebt. Und wie kann man das am besten hinkriegen? Ja, indem man auch Austausch fördert und initiiert. Und insofern ist diese Idee entstanden zu sagen, okay, wir versuchen mal das kleine Hameln mit der großen weiten Welt zu vernetzen. Und insofern haben wir uns vor 2 Jahren mal hingesetzt und haben einen seitenlangen Antrag geschrieben mit ganz, ganz vielen Ideen. Wir haben den bei der Europäischen Union eingereicht und haben tatsächlich den Zuschlag bekommen und werden hier jetzt mittlerweile mit vielen 10.000 Euro gefördert, sodass wir diese Gelder auch einsetzen können und unsere Anwärterinnen und Anwärter auch ins Ausland schicken können, uns Experten einladen können aus dem Ausland und uns einfach ja auf eine tolle Art und Weise vernetzen können und den Standort hier last but not least auch ein bisschen attraktiver zu machen, denn das ist ja auch klar, wir sind hier im ländlichen Raum und gegenüber Hannover, Hildesheim, als den Unistädten hier in der Region ist es einfach schwierig, hier irgendwie das prominent zu platzieren und das ist uns, glaube ich, über diese Maßnahme, über diese Initiative gelungen und das ist bislang eine absolute Erfolgsgeschichte.
Du sagst, es ist eine Erfolgsgeschichte. Woran bemisst du das oder was sind so die Erfolge?
Ja, also ich habe ja schon gesagt, wir haben viel Fördergeld eingeworben und ich glaube, wir haben das Geld bislang gut eingesetzt, indem wir was ganz Innovatives konzipiert haben. Wir haben die Möglichkeit im Rahmen der Ausbildung Zusatzqualifikationen anzubieten. Das kann im Bereich der Digitalisierung sein, das kann im Bereich Deutsch als Zweitsprache sein. Wir haben uns überlegt, wir machen mal was Neues. Und wir haben das genannt Europa erleben und unterrichten. Und haben eine Zusatzqualifikation, ein Angebot konzipiert, in dem unsere Auszubildenden erstmal sich mit den Grundlagen der Europäischen Union befassen. Das heißt, sie müssen sich erstmal nochmal mit den historischen Hintergründen befassen. Warum machen wir eigentlich europäische Einigung? Sie müssen sich zweitens damit befassen, wie funktioniert das politische System der Europäischen Union eigentlich? Und Sie müssen sich drittens damit befassen, wie kann ich das eigentlich in Schule umsetzen, sodass meine Schülerinnen und Schüler das auch lernen? Und Sie müssen dann viertens, und das ist das Bonbon an der Sache, bieten wir in jedem Jahr mindestens eine Exkursion, eine Studienfahrt ins europäische Ausland an. Und da nur mal so als Beispiel, im Winter sind wir nach Polen gefahren, haben die wunderschöne Stadt Krakau besucht, haben uns eine polnische Schule angeschaut, wie dort unterrichtet wird und sind natürlich auch dann, haben uns Auschwitz-Birkenau angeschaut, haben tolle Abende da verbracht und da sind wir dabei und da haben wir unheimlich viel Anmeldungen. Wir waren in Brüssel, wir fahren jetzt nach Bozen, wir haben uns Weimar und Bonn angeschaut. Also wir haben immer ein tolles, innovatives Programm gestrickt, immer mit so einem Fokus auch ein bisschen Demokratiebildung dabei und eben Internationalisierung, Kontakte bekommen, raus, Best-Practice-Modelle anschauen. Und das wird super angenommen und da haben wir mittlerweile ganz tolle Anmeldezahlen. Und ja, das ist niedersachsenweit so ein kleines Alleinstellungsmerkmal, was wir hier in Hameln geschaffen haben. Und deshalb sind wir da auch sehr stolz drauf.
Ja, da seid ihr doch Vorreiter, oder? Ich könnte mir vorstellen, das müsste doch eigentlich viele Nachahmer nach sich ziehen, wenn man so ein Projekt da hat. Man merkt es dir an. Also du brennst für deinen Beruf. Also du bist mit Leidenschaft dabei. Und ich kann mir vorstellen, das ist auch nicht mal ganz einfach, dabei zu bleiben, leidenschaftlich. Gibt es irgendwas oder irgendwen, was dich inspiriert oder der dich inspiriert hat? Gibt es irgendwas, was du vielleicht immer wieder liest, irgendein Buch oder vielleicht auch geschichtlich irgendein Ereignis? Irgendwas, was dich so inspiriert, wo du sagst, das würde ich auch gerne weitergeben. Vielleicht wie so eine Fackel, die man weitergibt, eine Fackel des Wissens. Oder vielleicht auch ein Buchtipp in Sachen Lernen. Denn das Fatale ist ja, dass viele aus der Schule rausgehen und sagen, jetzt habe ich die Schnauze voll, ich habe genug gelernt, jetzt will ich erstmal meine Ruhe haben. Ich habe irgendwann entdeckt, also Lernen macht unglaublichen Spaß und man kann es mit Spaß vermittelt bekommen, man kann es vermitteln. Gibt es da irgendwas? Wenn nicht, ist auch egal. Aber vielleicht hast du irgendwas.
Also um zu lehren. Ja, ich bin ein großer Fan von Josef Leisen. Das ist ja auch ein Pädagoge, auch ein Kollege von mir, der im rheinland-pfälzischen Bereich da sehr innovativ unterwegs gewesen ist und der sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht hat über Unterrichtskonzepte, über die Strukturierung von Unterricht, über die Moderation von Unterrichtsgesprächen, das, was ich vorhin angesprochen habe, die Eröffnung von Denkfeldern. Das lese ich total gerne, da bin ich total begeistert von, das ist wirklich fundiert. Und ansonsten, naja, die Hattie-Studien sind ja in aller Munde. Ich glaube, da kann man eben auch eine Menge rausziehen. Und ich glaube, er hat es ja immer so schön auf einen Punkt gebracht. Es kommt halt auf den Lehrer oder auf die Lehrerin am Ende des Tages drauf an. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir aber heute mal angefangen haben. Also die Lehrkraft als solche kann halt nicht ersetzt werden, aber die Lehrkraft als solche ist halt in Zeiten wie diesen enorm herausgefordert, sich all diesen neuen digitalen Möglichkeiten der digitalen Transformation anzunehmen und das Beste daraus zu ziehen und ihre Möglichkeiten so zu nutzen, dass die Lernergebnisse optimiert werden. Aber sie kann halt nie den Lehrer oder die Lehrerin in Gänze ersetzen. Das ist im Grunde so die Quintessenz, die ich noch loswerden wollte.
Du hast es gerade gesagt, Leisen. Das ist ja auch ein Buchtipp. Kannst du vielleicht nochmal den ganzen Namen sagen? Und hat er ein Werk geschrieben, was man sich vielleicht mal durchlesen sollte?
Josef Leisen hat verschiedene Aufsätze geschrieben, die tolle handwerkliche Tipps bereithalten. Und das Tolle an der Sache, die sind auch alle online publiziert. Also man kann, also ich sag mal, die Lehrerin oder der Lehrer von nebenan, die Kolleginnen und Kollegen können eigentlich alle jederzeit darauf zugreifen. Mir hat das sehr geholfen. Ich bin da absoluter Verfechter von. Und das ist eine tolle Sache. Und darüber hinaus, Carola Junghans ist auch jemand, die hier in Niedersachsen sehr prominent gerade in der Lehrkräfteausbildung wirkt. Ist an der Uni Oldenburg meines Erachtens, glaube ich, gerade tätig. Hat sich sehr, sehr viel damit befasst, auch wie Ausbildung gelingen kann. Und da ist habe ich eine Menge neuer Impulse bekommen. Vielleicht noch ein, weil mir das gar nicht so klar ist. Also es ist in der Tat so, wenn man über sich selber nachdenkt, wir lehren oft so, wie wir es selber erfahren und gelernt haben. Und diese Reflexion darüber, über dieses, was in uns steckt, die Reflexion über die eigene Lernbiografie ist einfach total zentral und total wichtig, wenn man sich auch selber nochmal hinterfragen und letztlich auch weiterentwickeln möchte.
Das heißt, man kommt raus aus diesem Muster, dass man im Grunde genommen das weitergibt, was man selbst erfahren hat, indem man sich reflektiert und.
Genau. Das ist nochmal so ein Aspekt gewesen von Ausbildung, der vielleicht bei uns auch noch ein Stück weit unterbelichtet war und wo wir im Grunde als Quintessenz rausgenommen haben aus einer ähnlichen Fortbildung, wie ich sie mit Andreas gemacht habe, dass man da noch stärker auch drauf eingehen muss und junge Kolleginnen und Kollegen auch immer mal wieder zum Reflektieren, zum Nachdenken anhalten und anleiten muss. Wie habe ich eigentlich das selber erfahren? Und was möchte ich beispielsweise vielleicht auch nicht? Ne? Du hast es ja vorhin auch gesagt, ich habe mit Schule nicht immer die positivsten Assoziationen. Ich glaube, das geht uns allen so. Aber wenn man selber in den Lehrberuf ergreift, auch nachzudenken darüber, A, was war toll, was waren Vorbilder für mich? Und B, was hat mich vielleicht auch im negativen Sinne geprägt? Das ist, glaube ich, nochmal so ein Aspekt, der ganz, ganz, ganz interessant ist und der auch in der Lehrkräfteausbildung, glaube ich, in Zukunft eine stärkere Rolle spielen wird.
Spannendes Thema. Und ich finde das Besondere an diesem Thema Bildung, digitale Transformation der Schulen. Das Schöne daran ist ja, dass die Schulzeit eigentlich nicht endet, so für die einen in der 10., für die anderen vielleicht in der 13. Klasse, sondern also ich habe es eigentlich gelernt danach, dass sie dann eigentlich erst richtig beginnt. Und dass man das, was man vielleicht gelernt hat in der Schulzeit, dass man das im Idealfall dann weiterführen kann und nutzen kann oder man lernt erst richtig dazu. Und ich habe natürlich bereut, als ich aus der Schule raus war, dass ich die Zeit in der Schule nicht besser genutzt habe. Ich habe heute gelernt, inzwischen lernt man anders. Das finde ich super. Aber wir hören nie auf zu lernen. Und so macht das Leben noch viel mehr Spaß. Wir haben es gehört, das Glückszentrum ist eigentlich das Lernzentrum. Und deswegen sind die digitalen Transformationen, die digitalen Chancen ja für uns auch, für uns Reifere, weiterzulernen. Und Andreas, was würdest du sagen? Du bist selber in vielen Schulen unterwegs und du bist selber Dozent, also hast da mit Schülerinnen und Schülern zu tun.
Also ich glaube, was wir hier nochmal am Ende zusammenfassen können, ist, Lehre ist nicht fest und in Stein gemeißelt, sondern Lehre passt sich auch immer dem Zeitgeist an. Und das bedeutet, dass heutzutage verstanden wurde, dass wir modernere Didaktikkonstrukte brauchen. Das haben wir jetzt heute gehört, dass auch Unterricht ganz anders aufgebaut ist. Und dass natürlich auch geschaut wird, was ist denn die Lebensrealität der Lernenden, egal ob das jetzt Hochschulstudierende sind oder ob das klassische Schüler auf allen Schulebenen jetzt sind. Wie kann ich die erreichen und wie kann ich ihnen auch einen Unterricht bieten, aus dem sie mit dem entsprechenden Lernergebnis herausgehen unter der Nutzung der aktuell verfügbaren Technologien. Und das entwickelt sich ja unglaublich schnell weiter. Und das ist natürlich bei aller Kritik, die wir jetzt an dem System haben können und auch an der Geschwindigkeit, in der das passiert. Aber wir haben es ja heute gehört, also im Vergleich zu unseren Schulzeiten, was da für ein Sprung auch schon alleine stattgefunden hat. Das Problem ist ja in Anführungszeichen, dass viele Leute das gar nicht mehr mitkriegen, weil wenn du aus der Schule raus bist, kriegst du diese Veränderung nicht mehr mit, es sei denn, du hast irgendwann selber Kinder, die dann wieder erzählen, wie es war, aber dann hast du auch diesen Filterkind immer noch dazwischen. Also da muss man immer auch schon die Realität mal erleben und ich finde es gut, dass diese Themen jetzt erkannt sind und geschaut wird, was benötigt eigentlich Schule als Institution, um aktuelles Wissen und auch, ich sag mal, das ewig gültige Wissen, das ist ja auch einfach so, dass da auch ewige Wahrheiten und alleine, wenn wir im naturwissenschaftlichen Bereich sind, an den Grundgesetzen und an der Physik, da wird sich halt relativ wenig ändern. ändern. Da kommt vielleicht nochmal was dazu. Aber das, was in der Schule vermittelt wird, das ist immer gleich. Aber wir haben neue Methoden in unserem Koffer der Werkzeuge in der Didaktik. Und da geht es jetzt auch, und das ist ja genau die wunderbare Arbeit, die der Hinner und seine Kollegen in ganz Deutschland da vollziehen, die Lehrer zu befähigen, immer wieder neue Werkzeuge in ihren Didaktikkoffer zu legen, um damit die Lernziele bei den Schülern zu erreichen, zu sichern und dafür zu sorgen, dass sie sich in ihren Lebenswelten so zurechtfinden und mit der entsprechenden Bildung, aber auch mit den Kompetenzen, die es benötigt, um sich danach in dem Leben zurechtzufinden, die immer wieder auf neue, modernere Art und Weisen zu vermitteln, unter Nutzung der möglichen Technologie. Und ich glaube, wenn wir das heute so als Fazit stehen lassen, glaube ich, war das ein spannender Austausch. Und an der Stelle schon mal, Hinnerk, vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du so ein bisschen aus deiner Lebenswelt, aus dem Seminar und aus dem digitalen Transformation berichtet hast. Ich wünsche dir weiter ganz viel Erfolg dabei. Also ich weiß, dass das eine unglaublich fordernde Aufgabe ist, aber auch eine sehr, ja, auf Englisch würde man sagen, rewarding. Also es wird sehr wertgeschätzt, was da nachher da passiert. Und ich glaube, wir können auch die Ausbildung von insgesamt von Pädagogen, auch das fängt ja schon im Kindergarten an und geht dann über die verschiedenen Schulsysteme bis hin nachher zu den Hochschulen. Das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Das ist das, wo die Grundlagen für das spätere Leben gelegt werden. Natürlich zum Elternhaus, klar, das gehört immer mit dazu. Aber das können wir gar nicht hoch genug einschätzen und das muss sich immer wieder weiterentwickeln und alle Chancen, auch die digitalen, nutzen. Und ich glaube, da sind wir auf dem Weg.
Ich habe jede Menge gelernt. Deswegen ganz herzlichen Dank an Dr. Hinnerk Meyer.
Sehr gerne, ich habe zu danken.
Dr. Andreas Kohne, herzlichen Dank, dass du auch mit dabei warst hier und dass du hier so bereichert hast mit deinen Inspirationen, mit deinen Erfahrungen auch. Und auch du bist natürlich in der Lehre aktiv und wirst es weiterbleiben und auch mit Begeisterung, wie ich dich kenne.
Absolut. Und auch vielen Dank wieder, Hinnerk, schön, dass du dabei warst. Vielen Dank für den Austausch, Jan. Vielen Dank und natürlich auch wie immer ein Dank an die Zuhörer. Bis nächste Mal.
Das war Business Next zum Thema digitale Transformation der Schule. Welche Möglichkeiten bieten die neuen digitalen Möglichkeiten, hat er uns gesagt. Er ist Seminarrektor des Studienseminars Hameln, Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Dr. Hinnerk Meyer. Dr. Andreas Kohne war auch mit dabei. Und wie immer, die gesamte Folge können Sie nachhören und downloaden in unserer Mediathek unter radio-aktiv.de. Herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Ich bin Jan Hampe. Bleiben Sie inspiriert.